Ein Turnier, das polarisiert, ein Turnier, das mindestens umstritten ist, ein Turnier, das mehr erfordert als eine rein sportliche Analyse. Das Saudi Arabia Darts Masters in Riyadh hat zum ersten Mal stattgefunden. Wir analysieren das Turnier aus verschiedenen Blickwinkeln, sportlich, atmosphärisch, aber auch politisch, gesellschaftlich, jetzt hier bei Checkout.
Hier ist Checkout, der Dartsline.de Podcast
mit Kevin Schulte
und Micha Wattenberg.
Hallo und willkommen, hier ist Checkout, der Dartsline.de Podcast mit einer neuen Ausgabe, die sicherlich etwas anders ist als die normalen Checkout-Folgen, wenn man das so sagen kann. Ich bin Kevin Schulte hier bei Checkout und melde mich hier nach wenigen Stunden nach dem Saudi Arabia Darts Masters. Die Folge erscheint jetzt hier am Mittwoch, den 21. Januar, und gestern und vorgestern hat das erste Turnier in Riyadh stattgefunden und auch an den Bildschirmen dabei war Micha Wattenberg, mein Podcastpartner. Hi.
Ja, hallo Kevin. Was ist denn schon normal? Was ist denn schon eine normale Folge? Aber nein, du hast recht. Also es ist irgendwie eine Folge, die rein sportlich von der Betrachtung erstmal her relativ wenig zu bieten hat. So kann man es ja sagen. Es ist jetzt nicht so unfassbar viel passiert und so rein sportlich kann man jetzt aus diesem Turnier in Riyadh nicht so viele Ableitungen ziehen. Aber es gibt so viele kleine Randstories und auch so viele verschiedene Blickwinkel, mit denen man das Ganze aufarbeiten kann. Nicht zuletzt auch mit dem Experten Sebastian Sohns. Dazu wirst du uns gleich nochmal ein bisschen was zu sagen. Aber es ist irgendwie ein ganz, du sagst es ja auch immer so gern, ein ganz bunter Themenstrauß, den wir hier gebunden haben.
Ganz genau. Und was uns wichtig war, dass wir dieses Turnier eben nicht nur irgendwie in ein paar Minuten abhandeln und ich sag mal schnell und schön sportlich drüber wedeln, sondern dass wir das Ganze auch eben garnieren mit einem Experteninterview, weil wir selber es einfach da an Expertise einfach mangelt. Wir sind keine Saudi-Arabien-Kenner, keiner von uns beiden war im Land. Und wir wollten jetzt einen Experten auch dabei haben, der das Ganze jetzt auch ohne Schaum vor den Mund analysieren kann, der schon vor Ort war, mehrfach. Das war der Plan und deswegen gibt es gleich dieses ausführliche Interview. Vorher aber gibt es natürlich auch die sportliche Analyse. Erstmal aber natürlich der Blick auch auf unsere besten, unsere größten Fans bei Patreon. Da sagen wir natürlich auch Dankeschön an alle, die uns dort supporten.
Definitiv, da geht ein ganz besonderer Dank raus und für diese Unterstützer bei Patreon gab es auch in der letzten Woche eine zweite Folge exklusiv zum Bahrain Darts Masters. Da werden wir jetzt nicht nochmal im Detail drüber sprechen. Wir bleiben eben in Saudi-Arabien und all dem, was dazugehört, aber das gibt es bei Patreon gerne einmal. Wer das noch nicht gemacht hat, abchecken. Den Link findet ihr in den Shownotes, ebenso auch den Link zum Sport 1 Darts Newslettern, zu unseren Social Media Kanälen und noch zu vielem weiteren, wie unter anderem unserem Partner dartsline.de. Und damit, Kevin, lass uns jetzt sportlich reingehen und über das Saudi Arabia Darts Masters sprechen. Es ist das zweite Turnier der World Series, die erste Ausgabe dieses Turniers. Und wir hatten bei diesem Turnier kurz vorher angekündigt, die besondere 9-Darter-Regel. Littler hatte einmal 7 perfekte Darts geschafft. Am Ende kam es nicht dazu. Ansonsten, bei einem 9-Darter hätte er sich über 100.000 Pfund freuen können oder nochmal über weitere 100.000 Pfund, wenn er dann mit einem Dart nach dem 9-Darter das Bullseye getroffen hätte. Dann hätte es jetzt 200.000 Pfund gegeben. Deine Meinung zu diesem Mini-Gimmick für dieses Turnier?
Eigentlich finde ich so ein Gimmick ja gut, dass man da ein bisschen was Neues reinbringt, ein bisschen mehr Würze irgendwie einem Turnier verschaffen will, welches sportlich komplett irrelevant ist. Dass die Saudis natürlich mit relativ viel Geld um sich schmeißen, ist auch keine neue Erkenntnis. Dann hätte ich mir aber auch was gewünscht, was irgendwie ein bisschen häufiger zum Tragen kommen kann, weil ein 9-Darter ist immer noch ein sehr seltenes Ereignis im Dartsport. Luke Littler hat 7 perfekte geschafft, der kam dem Ganzen am nächsten. Aber ja, also es war, wie schon in der Patreon-Folge, in der Bahrain-Analyse-Folge mit Blick auf Saudi-Arabien schon prognostiziert, es war jetzt im Prinzip völlig belanglos, ne? Weil es gab eben nicht den 9-Darter, es gab nicht diese Besonderheit des zusätzlichen Bullwurfs und dementsprechend, ja, würde ich mir da wünschen, dass die PDC neue Wege geht, generell, was die World Series anbetrifft, da ein bisschen mutiger ist. Man kann ja auch von der anderen Sicht argumentieren und sagen, ja, vielleicht ist es sogar ganz gut. Vielleicht muss man der PDC dankbar sein, dass sie jetzt hier dieses Turnier nicht sportlich aufgewertet hat, in Sachen irgendwelche wilden Dinge dort veranstaltet hat, die dann noch mehr Medienpower erzeugt haben. Ne? So richtig verstehe ich es aus PDC-Sicht nicht, dass man es dabei belassen hat bei einem zahnlosen Tiger mit diesem Bullpreisgeld. Aber man kann es ja auch so sehen. Also diejenigen, die dieses Turnier so gar nicht feiern, die es ganz, ganz schlimm finden und oder diejenigen, die es zumindest kritisieren, wozu ich uns beide zähle, ja, die können ja auch froh sein, dass die PDC da Chancen liegen lässt.
Man hätte so viel Besseres machen können und so viel Interessanteres, muss man ja eben auch sagen, aber das haben sie eben irgendwie verpasst. Ne? Und wenn es nur gewesen wäre, wenn man gesagt hätte irgendwie, keine Ahnung, wenn gar kein Neunter da fällt, dann spielen die Spieler, also die acht PDC-Stars oder sowas, nochmal unter sich irgendwie in der Runde überbieten auf der Bühne, da irgendwie die 100.000 Pfund aus. Also jeder hat immer drei Pfeile oder so, muss dann immer den vorherigen überbieten und so. Und weiß nicht, wer dann den niedrigsten scored, erst aus der achter Runde fliegt raus und dann aus der siebener Runde und so weiter, bis am Ende nur noch zwei übrig bleiben und einer gewinnt dann die 100.000 Pfund oder irgendwie sowas. Da hätte man ja mit, also wenn Geld egal ist, kann man sich da ja wirklich gute Gimmicks überlegen.
Sie könnten 170 spielen, sie könnten 50 Punkte Rest spielen von mir aus auch und dann spielt da irgendein saudischer Scheich noch mit oder so. Das sind genau diese Bilder, die ich irgendwie aus PDC-Sicht kreieren wollen würde, weil dann machst du dieses Turnier dann noch größer, dann hast du im Prinzip so einen kleinen One-Point-Slam. Viele haben vielleicht dieses Turnier mitbekommen, dieses Show-Event vor Beginn der Australian Open letzte Woche, wo dann eben ein Amateur dieses Turnier hat gewinnen können, wo Jannik Sinner nach einem, einer Angabe, nach einem Aufschlag tatsächlich raus war und sowas. Ne? Also du hättest ja irgendwas rausholen können. Ehrlicherweise wäre das für mich dann noch mehr ein Einschaltgrund gewesen. Also jetzt habe ich so aus, ich sag mal, journalistischer Pflicht geschaut, aus Podcast-Pflicht habe ich diese beiden Turniere Bahrain, Saudi-Arabien geschaut, aber nicht aus Genuss. Ne? Also dementsprechend, man hätte sicherlich mehr rausholen können, hat sich aber dagegen entschieden und die besondere Neunter-Regel kam nicht zum Tragen. Was zum Tragen kam, war ein Sieg von Luke Littler, der erste Turniersieg nach der Weltmeisterschaft. Michael van Gerven hatte ja in Bahrain gewonnen. Diesmal ist es Luke Littler, der im Finale Michael van Gerven schlägt. Auf dem Weg dahin Paul Lim geschlagen mit 6-1, genauso wie in Bahrain. Auf dem Weg dahin Gian van Veen, genau wie im WM-Finale geschlagen. Diesmal war es eine knappe Kiste mit 6-4, 111,58 im Average. Das war richtig stark. Danach gegen Saudi-Arabien Superfan Gavin Price gewonnen mit 7-5 und im Finale dann 8-5 gegen MVG.
Ja, van Gerven liegt in diesem Finalspiel einfach viel zu schnell 0-4 hinten. Es hat so ein bisschen an das WM-Finale erinnert, wo er damals auch gegen Luke Littler einfach zwar dann in Sätzen, aber jetzt hier in Lex hinten liegt. Van Gerven, der kriegt 4 Darts für ein mögliches 4-4, verpasst er erst 151 Punkte und hat dann die klaren Darts auf der Doppel-10 und auf der Doppel-5, kann die nicht nutzen. Ich glaube, wenn er die nutzen kann in dieser Situation, dann wird es noch mal richtig spannend und dann kann diese Partie auch kippen und hinten raus zündet Luke Littler einfach den Turbo, ja, und gewinnt diese Partie dann am Ende eben auch on the long run verdient und für Luke Littler geht es jetzt nach diesem Sieg hier in Saudi-Arabien erstmal mit der Familie und der Freundin für 3 Tage nach Dubai in den Urlaub.
Ja, auch eine schöne Geschichte natürlich für ihn und seine Freundin. Das wäre auch, glaube ich, nicht oder ist nicht der erste Spieler, der das Ganze auch ein bisschen verbindet. Ne? Also wenn man da schon mal die Reise antritt, dann kann man da natürlich jetzt noch ein paar Tage dranhängen. Wir haben auch ein Bild gesehen von Nathan Aspinall, glaube ich, bei Instagram, der sich dort hat in die Sonne gelegt. Wir haben Stephen Bunting und Luke Littler in irgendeinem Einspieler bei Bahrain gesehen, wo sie da in irgendeinem Garten was gegessen haben. Also ja, die typischen Szenen haben wir jetzt alle mitbekommen und typisch gut gespielt hat Luke Littler jetzt hier auch in Saudi-Arabien. Also es war wirklich dann von vorne bis hinten wirklich ein gutes Turnier von ihm. Hatte gute Gegnerleistungen, dürfen wir auch nicht gering schätzen. Ne? Also Van Veen, Price, MVG haben es alle ganz gut gemacht. MVG halt ab dem 0-4 Rückstand. Das hat ihm so ein bisschen das Genick gebrochen, hat er ja auch im Interview gesagt.
Ja, aber sie konnten ihn zumindest alle so ein bisschen kitzeln und es wären alles auch Partien gewesen, die er potenziell hätte verlieren können. Aber man muss halt eben auch sagen, es ist die World Series, es ist ein Showturnier und da kannst du jetzt keine besonders großen Ableitungen von ziehen. Aber trotzdem sind es kleine Indikatoren und kleine Richtungsweiser eben jetzt für die Saison und insbesondere für die anstehenden nächsten Wochen. Und so sieht es auch aus bei dem unterlegenen Finalisten, bei Michael van Gerwen. Der schlägt hier erst einmal Nitin Kumar mit 6-1, gewinnt dann gegen Stephen Bunting mit 6-4 und schlägt im Halbfinale Nathan Aspinall mit 7-5, bevor er in einem guten Finale mit einer guten Leistung einem starken Luke Littler unterlegen ist. Und er ist jetzt hier der Runner-up in Saudi-Arabien, gewinnt zuvor Bahrain. Das waren schon jetzt zwei richtig gute Wochen für Michael van Gerwen, muss man sagen. Und das bringt uns zur Frage der Woche.
Die Frage der Woche, das neue Checkout-Element, was jetzt immer kommen wird am Anfang einer Woche. Jetzt, ja, erscheint die Folge erst am Mittwoch, aber das ist ja jetzt dadurch begründet, dass dieses Saudi Arabia Masters eben Montag, Dienstag stattfand. Und die Frage der Woche, ist Michael van Gerwen zurück? Also die Frage der Woche ist Michael van Gerwen zurück? Natürlich lag die Frage jetzt einfach auf der Straße, ne? Und ich bin mal gespannt, was du dazu sagst. Meine Meinung ist relativ klar. Das Turnier ist zu klein, die Turniere sind zu klein, um das ernsthaft zu sagen, aber wir sind einfach sehr gespannt auf eure Meinung.
Ja, die Frage lag auf der Straße, so wie das Geld in Saudi-Arabien. Diese Frage gibt es jetzt zur Diskussion bei uns auf Instagram. Gerne einmal vorbeischauen. Ihr findet den Link dazu in den Shownotes oder ihr schaut einfach direkt auf Instagram bei checkout-podcast und dann könnt ihr dort mit uns diskutieren. Ist Michael van Gerwen zurück? Und dann greifen wir das in der nächsten Folge auf und sprechen da über eure Einschätzung, über eure Antworten, was ihr geteilt habt. Dementsprechend werde ich mich jetzt auch zurückhalten, Kevin, und meine Meinung noch nicht sagen, sondern das mache ich erst, wenn wir gemeinsam mit unseren Hörern diskutiert haben, ob Michael van Gerwen denn zurück ist oder nicht.
Und wer den Weg zu Instagram nicht gehen kann oder will, der ist natürlich eingeladen, dann auch einfach bei Spotify einen Kommentar abzulassen. Das wäre ja auch eine Variante. Ansonsten, ja, danken wir allen, die letzte Woche so zahlreich bei Instagram teilgenommen haben, als wir zum ersten Mal mit einer Frage der Woche reingegangen sind. Da ging es ja um die neuen Tourcard-Holder, wer da am besten abschneiden würde auf der Tour. Und jetzt sprechen wir eben über Michael van Gerwen und werden das Ganze auflösen dann in der nächsten Woche. Diese Woche gibt es keine zusätzliche Patreon-Folge. Also das hatten wir auch so angekündigt, dass wir es diese Woche ein bisschen anders machen, weil wir jetzt eh erst am Mittwoch rauskommen, wird die nächste Folge dann erst am Montag erscheinen und die auch wieder free for all, dann mit Fokus auf das World Masters, auf die Vorschau.
Ja, man muss aber auch dazu sagen, es ist halt auch einfach relativ wenig los, gerade jetzt noch. Das Jahr beginnt eben nach der WM und diesen Auftakten mit der World Series relativ langsam und deswegen gibt es dann eben bei Checkout auch mal eine Woche, in der nur eine Folge kommt. Aber ich glaube, wenn man das mal so in Relation setzt, was andere Podcasts für eine Sommerpause machen und was wir hier im letzten Jahr an, was waren es, 124 Folgen geschrubbt haben, ich glaube, da kann man es dann auch mal verschmerzen, wenn es dann auch mal in einer Woche nur eine Folge gibt. Und man kann sich ja eben, wie gesagt, mit der Frage der Woche dann auch vertrösten bis zur nächsten Folge.
Sprechen wir jetzt noch über die weiteren Namen, die in Saudi-Arabien dabei waren. Nathan Aspinall im Halbfinale gestanden nach Siegen über Lawrence Ilagan, den er jetzt zum dritten Mal in einem Monat gespielt hat bei der WM in Bahrain. Und jetzt Manlok Leung ist der zweite Gegner von Nathan Aspinall gewesen. Den besiegt er mit 6-4 in einem wirklich gutklassigen Match. Also Leung hat nicht so viel gefehlt, dass er hier noch eine zweite Überraschung schaffen würde. Am Ende scheidet er aus gegen Aspinall im Viertelfinale und Aspinall verliert dann im Halbfinale wenig später mit 5-7 in einem engen Spiel gegen Michael van Gerwen. War ein starkes Turnier von ihm. Was sagst du zur Leistung von Gervin Price, der sich ja sichtlich wohl gefühlt hat und das bei Instagram auch kundgetan hat, dass ihm Saudi-Arabien, das Publikum, was nicht buht, sehr gefällt? War jetzt auch keine überraschende Aussage, nachdem er auch schon mal meinte, vor einem Jahr oder so, die WM in Saudi-Arabien, warum auch nicht? Wie hat er dir gefallen jetzt in Riad?
Boah, kann ich kurz zur WM reingehen? Weil, also wenn ich das jetzt so gesehen habe, auf der einen Seite, ich bin so unfassbar froh, dass diese, auch wenn es wahrscheinlich nie eine ernsthafte Option war, dass die WM jetzt nicht nach Saudi-Arabien gegangen ist. Ich bin mir sicher, dass wir zwar, wenn wir die WM da gehabt hätten, eine ganz andere Atmosphäre gehabt hätten, als es jetzt gewesen wäre. weil zur WM wären auch die ganzen Fans von Europa rübergeflogen, glaube ich. Ich glaube, ja, dass man da trotzdem einige, ne? Zumindest einige, es wäre nicht die Stimmung wie aus dem Ellipelli gewesen, aber man hätte zumindest eine viel bessere Stimmung gehabt und ein viel interessierteres Publikum gehabt, als man es jetzt hier gehabt hat, muss man auch sagen. Aber ansonsten, ich bin so froh, dass die WM nicht nach Saudi-Arabien gegangen ist. Also das, keine Ahnung. Stell dir mal vor, irgendwie, du hast da Justin Hood gegen Danny Noppert mit diesem Publikum oder so. Oder Anderson gegen Vatimena.
Ich weiß nicht, ob ich die WM dann podcasttechnisch so durchgestanden hätte, weil ich muss auch ganz klar sagen.
Du hättest dich da 21 Tage auf Kosten von NTV in die Sonne gelegt und dann wäre gut gewesen, also.
Aber im Ernst, ne? Also mich motiviert diese intensive Zeit bei der WM, mich motiviert dort den Podcast täglich zu machen, ja auch, weil dieses Turnier so unfassbar big ist, auch in der Aufmachung, weil man selbst unfassbar viel Spaß hat, jeden Tag wieder sich jedes erdenkliche Spiel anzuschauen und so egal es dann für den weiteren Turnierverlauf auch noch sein mag. Man schaut ja wirklich dann jede Nachmittagssession, jede Abendsession und ich weiß nicht, ob ich das in diesem Ambiente wirklich durchgestanden hätte. Es ist ein sehr theoretisches Gebilde und wir wissen auch, dass das wirklich nie eine ernsthafte Option war, sondern eher natürlich so ein Mediending, was man bewusst hat, Barry Hearn auch lancieren lassen. Aber ich finde es auch gut, was du da gesagt hast. Und trotzdem will ich dich nicht so aus der Manege lassen. Gervin Price, wie hat er dir gefallen jetzt in Saudi-Arabien? Du willst neue Darts ausprobieren, hast aber überhaupt keine Lust darauf, direkt viel Geld für ein Set auszugeben, das dir dann am Ende vielleicht überhaupt nicht liegt? Dann ist dartsline.de genau das Richtige für dich. Das ist nämlich Deutschlands erster Dart-Verleih, gegründet schon 2020. Und da kannst du dir dann Darts einfach ausleihen und in Ruhe testen.
Und das Ganze ist sogar richtig günstig. Ab 4,99 Euro bekommst du bereits ein Set für 3 Tage. Wenn du es länger testen willst, überhaupt kein Problem. Du kannst doch einfach auf 5, 7, 10 oder sogar 15 Tage verlängern gegen einen kleinen Aufpreis dann. Besonders cool sind dabei die Rabattcodes. Wenn du 2 Sets leihst, sparst du 15% mit dem Code 2for1, also 2 groß F-O-R-1 und bei 3 oder mehr Sets sogar 25% mit dem Code 3for1.
Auch beim Versand musst du dir keine Sorgen machen, du zahlst die Versandkosten nur einmal und für den Rückversand liegt dann eben direkt ein kostenloses Etikett im Paket. Das ist super unkompliziert und die Auswahl, die kann sich auch sehen lassen bei dartsline.de. Rund 200 verschiedene Modelle, die ständig erneuert werden. Was nicht gut ankommt, das wird einfach aussortiert, so bleibt die Auswahl immer spannend.
Und wenn du möchtest, kannst du dir die Darts sogar gleich mit Zubehör leihen, also mit Shafts und Flights mit dazu. Bei Target Darts kannst du sogar die Spitzenlänge anpassen lassen, länger oder kürzer, ganz wie du willst. Also, wenn du Darts testen willst, ohne Risiko, schau unbedingt vorbei auf dartsline.de. Die Promocodes findest du auch noch einmal in den Shownotes. Eigentlich gut. Bis auf die letzten paar Legs gegen Littler. Er macht's gut gegen Teulu, gewinnt mit 6-0. Ich finde, er macht's auch stabil gegen Humphreys, gewinnt er am Ende mit 6-5, nachdem er 4-5 hinten liegt. Und dann gibt es das Rematch mit Luke Littler, nachdem er ihn in Bahrain bezwungen hat. Am Ende verliert Gervin Price mit 7-5, steht am Ende bei 101 Punkten im Schnitt. Wenn man nur auf diese Zahlen, Daten, Fakten, Statistiken schaut, würde man sagen, ja, okay, verliert er eben mit 5-7, spielt 101 Punkte im Schnitt, ist doch gar nicht so verkehrt. Wenn man dann aber sieht, dass er mit 4-2 in die Pause gegangen ist und zu dem Zeitpunkt 111 Punkte im Schnitt gespielt hat, dann muss man sagen, bis dahin super und dann hinten raus ein bisschen die Partie einfach weggeschenkt, ein bisschen weggegeben, weil also zu dem Zeitpunkt zu der Pause und wie Gervin Price da drauf war, habe ich ihn schon im Finale gegen Van Gerwen gesehen.
Für mich war er auch der Top-Favorit bei diesem Turnier, weil man ja wusste, dass ihm das unfassbar gut gefällt und dass ihm das ja offenbar wirklich hilft, wenn man vor so einer eher sterilen Masse spielt. In Bahrain hat er Littler geschlagen, jetzt sah es auch lange Zeit gut aus, als würde er das nochmal schaffen können, aber ja, am Ende geht er hier raus gegen Luke Littler, trotzdem so insgesamt diese Woche mit Bahrain, mit eben einem Sieg, zumindest einem Sieg über den amtierenden Weltmeister, mit einem Sieg über Luke Humphreys jetzt hier in Saudi-Arabien, die sollte ihm eher Stärke geben, wenngleich Also wir analysieren halt auch keine PDC Europe Dartskalas, ne, in Ergebnissen. Deswegen können wir es eigentlich auch relativ schnell abrunden und dann auch die vier Viertelfinalisten, die im Viertelfinale ausgeschieden sind, dann auch relativ schnell hier abhandeln. Beziehungsweise einer ist ja sogar schon am Montag ausgeschieden, und zwar Danny Noppert.
Danny Noppert, der verliert mit 3-6 gegen Manlock Loing, schreibt danach auf Social Media, er sei jetzt die Woche oder die Tage auch nach Bahrain krank gewesen, sah auch jetzt nicht so gut aus. Ich bin extra nochmal in den Stream im Nachgang reingegangen, hab's mir angeschaut, Noppert auch nur mit einem 81er Schnitt, also da scheint wirklich irgendwie ja einfach ein bisschen eine kleine Krankheitsphase gewesen zu sein. Nichts Wildes, aber auch nichts, womit man eben dann seine Topleistung abliefern kann. Und dann kommen wir, wenn wir über die drei weiteren PDC-Pros noch sprechen, erstmal bei jemandem an, wo wir jetzt aber noch eine Menge Redebedarf finden hier. Und da war ich wirklich innerlich auch ein bisschen auf 180. Stephen Bunting verliert mit 4-6 gegen Michael van Gerwen, spielt in der Partie nicht gut, 81er Schnitt. Okay, kann alles sein. Aber Bunting nach seiner Auftaktpartie ist im Interview vor Ort bei Online Darts, das Interview gibt's noch auf YouTube anzuschauen, und sagt dann wortwörtlich im Interview, ich zitiere: "To me it's great to play in the World Series all over the world. There is no greater feeling than playing darts here in Saudi Arabia. We didn't know what it would be with the crowd in Riyadh, but the crowd was great." Kevin, fang du erst an und dann sag ich da auch noch was zu.
Erster Satz überhaupt gar kein Problem, ist ein Allgemeinplatz sozusagen. To me it's great to play in the World Series all over the world. Ganz ehrlich, das kann ich total nachvollziehen, ne? Weil ich denke mal, er hat durch die World Series Teilnahmen jetzt auch Länder gesehen, die er so auf normalem Wege wahrscheinlich nie gesehen hätte. Und das scheint ihm ja zu liegen, auch sportlich zu liegen. Übrigens letztes Jahr eben 4 Finals gespielt, 2 Titel gewonnen. Der Satz, der wirklich speziell ist: "There is no greater feeling than playing darts here in Saudi Arabia." Also es gibt ihm kein besseres Gefühl, als hier in Saudi-Arabien zu spielen. Es gibt kein schöneres Gefühl, als dieses Turnier zu spielen. Ich würde es inhaltlich nicht zu hoch bewerten, würde aber trotzdem Bunting kritisieren für so seine Entwicklung in Interviews. Für mich ist er eine Sprechpuppe geworden. Für mich ist er jemand, der automatisiert wie so ein Roboter Sätze loslässt. Und das hat übrigens auch dazu geführt, dass er sich zum People's Champion gemacht hat. Weil er auch irgendwie das Gefühl vermittelt, dass er denkt, er wäre so ein bisschen unangreifbar. Er kann irgendwie alles sagen. Und dieser Schnipsel nur von dem einen Satz, er geht 3 Sekunden, das ist ja auch so dahergesagt, ne, wie sonst was. "There's no greater feeling than playing darts in Saudi Arabia." Ich habe diesen Singsang auch im Kopf, und das würde ich Bunting generell attestieren. Es ist für mich wirklich sehr, sehr viel inhaltsfreies Gelaber dabei. Also das komplette Gegenteil wäre zum Beispiel Michael van Gerwen, wo ich immer das Gefühl habe, dass er Worte weiser wählt. Auch er hat sich jetzt nicht sonderlich differenziert ausgedrückt, was Saudi-Arabien anbetrifft, aber er ist für mich, vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass er eben kein Muttersprachler ist. Er spricht nahezu perfektes Englisch, ne? Nicht falsch verstehen, aber man hat immer das Gefühl, dass er ein bisschen mehr über Worte nachdenkt, und bei Bunting ist das überhaupt gar nicht der Fall.
Ich finde, bei Bunting wirken diese Floskeln häufig inhaltslos, und ich kaufe ihm nicht ab, wenn er sagt, es ist das beste Gefühl, hier wieder da zu spielen und das Publikum war so toll. Ich kaufe es ihm schon nicht ab, wenn er es am 12. Premier League Spieltag in Nottingham sagt oder sowas, weil dann glaube ich es schon nicht. Aber wenn er das in Saudi-Arabien sagt, wo jetzt ganz objektiv die schlechteste und stimmungsloseste Atmosphäre bei irgendeinem PDC-Turnier über das gesamte Jahr war, dann ist das für mich einfach nur eine komplett verlogene Aussage. Das ist für mich hier jetzt in diesem Kontext, wenn er sagt, "There is no greater feeling than playing darts here in Saudi Arabia und the crowd was great," das ist für mich kein inhaltsloses Geplänkel, was er halt so nach jedem Spiel irgendwo auf der Bühne fallen lässt, wo 3000 Leute da zuschauen. Das ist für mich einfach nur eine verlogene Aussage, weil rein faktuell war es einfach hier von der Stimmung in Saudi-Arabien scheiße.
Ich glaube halt, dass er mittlerweile so robotrig spricht, dass er es aber gar nicht bewusst macht wahrscheinlich. Wahrscheinlich wird ihm das erst im Nachgang klar. Und ich glaube, wenn er reflektiert werden würde, das Problem ist auch immer, in diesem unfassbar kritiklosen Darts-Journalismus kommen ja auch selten Nachfragen. Deswegen glaube ich, dass es sehr vielen Dartspielern auch sehr einfach gemacht wird, einfach so nonchalant irgendwelche Robotersätze dazu bringen. Und ich glaube, Stephen Bunting, ist das halt passiert mit dieser People's Champion-Aussage? Da ist ihm auch alles zu Kopf gestiegen. Er sagt jetzt ja auch, das hat er jetzt, glaube ich, auch im Zuge von Bahrain oder Saudi-Arabien gesagt, dass er das nie mehr wiederholen würde. Und ich bin mir sicher, dass er diesen Satz so doch wirklich nicht ernst meinen kann. Das wäre ja lächerlich. Das würde ja auch heißen, Stephen Bunting gefällt es hier so gut, da wo er eben kein Walk-on durch die Fans hat, da wo er nicht 6 Minuten lang Titanium in der Vollversion trällern kann und sich da auf die Bühne stellen kann. Ja, offenbar gefällt ihm das ja besser, als sich da groß abfeiern zu lassen von dann eben vielen besoffenen Deutschen und Engländern, die es hier ja nicht waren. Also dementsprechend, ja, bin ich so ein bisschen dabei und würde es trotzdem so einordnen, auch als ja einfach eine roboterhaftige Aussage. Und das gefällt mir einfach gar nicht. Und wir werden auch gleich sicherlich noch ein paar weitere Sätze liefern zu diesem Aspekt der Veranstaltung. Denn es waren ja fast alle sehr, sehr kritiklos unterwegs. Wollen wir aber erstmal nochmal kurz die sportliche Kiste wirklich so richtig rund machen, Micha?
Können wir machen. Rian van Veen geht mit 4-6 gegen Luke Littler in einer guten Partie raus. Haben wir schon kurz drüber gesprochen. Luke Humphries, der gewinnt erst mit 6-2 gegen Ryusei Hatsumoto, geht dann auch gegen Gervin Price raus mit 5-6. Auch darüber haben wir schon gesprochen. Und bei den Qualifikanten, da können wir es eigentlich auch sehr kurz fassen, würde ich sagen. Also es war deutlich schlechter als in Bahrain, aber es gab einen Sieg für Manlock Loing mit 6-3 gewinnt der gegen Danny Noppert. Das ist erst der dritte Sieg in der Geschichte der World Series aus Asien. Und ansonsten bei den weiteren Qualifikanten, also die kannst du in drei weitere Töpfe verteilen. Einmal gibt's den Topf mit denen, die 2 Legs gewonnen haben. Das sind Ryusei Hatsumoto und Motomu Sakai. Dann gibt es den größten Topf mit denen, die 1 Leg gewonnen haben. Tomoya Goto, Lawrence Ilagan, Nitin Kuma und Paul Lim. Und dann gibt es noch den Topf den Spielern, die gar kein Leg gewonnen haben. Das ist Alexis Teulo. Also Manlock Loing gegen den kranken Danny Noppert hat jetzt mal ein bisschen hier zur Seite gestellt. Ansonsten alles zwischen 0 und 2 Legs. Hat mich schon verwundert und ja, ist halt auch langweilig, ne?
Ich finde gar nicht mal, dass so verwunderlich ist, dass wir so viele 6-1, 6-0, 6-2 hatten, ne? Das haben wir ja bei anderen World Series Events auch. Aber Bahrain hat, finde ich, einen anderen Standard geliefert, wie du auch schon sagst. Es war wirklich vom Standard her deutlich schlechter als Bahrain. Dafür gab es aber diese eine Manlock-Leung-Geschichte und ich würde auch schon noch betonen, er hat es jetzt nicht nur gewonnen, weil Noppert krank war. Also es war schon ein gutes Spiel. Vor allen Dingen hat das bestätigt gegen Espinel. Das war ja noch ein viel besseres Spiel. Also Manlock-Leung, dem gebe ich eine 1 mit Sternchen als asiatischen Qualifikanten, aber allen anderen, ja, die haben so ein bisschen unterperformt im Vergleich zu Bahrain. Nitin Kuma war ja noch dabei, der hat es ja nicht weit aus Dubai. Als Ersatz für den kranken Paulo Nebrida hat das Niveau jetzt aber auch nicht anheben können, um es vorsichtig
kann jetzt drei Tage ins Trainingslager mit Luke Littler.
Gut, dann lass uns doch mal sprechen noch über das große Ganze drumherum. Wir sind ja jetzt eben schon so ein bisschen abgeschweift, was so Interviewaussagen anbetrifft. Lass uns da direkt auch mal weitermachen, denn Credits von mir an Nathan Espinel, der als einziger so ein bisschen was anderes gesagt hat. Und zwar hat er, vorsichtig ausgedrückt, den Verdacht geäußert, dass vielleicht der ein oder andere Zuschauer im Publikum auch mit ein paar Talern dazu animiert wurde, doch dahin zu gehen. So, das hat Matt Porter natürlich gar nicht gefallen, dem PDC Chief Executive. Und er hat so ein bisschen argumentiert, ja, was will man erwarten? Neue Märkte und so, andere Länder, andere Sitten. Und dann fiel die Aussage, jeder Zuschauer war ein Besucher oder Spielergast. Also definitiv keiner war da, der irgendwie Geld erhalten hat. Das lassen wir so stehen. Da steht Aussage gegen Aussage. Ich fand es insofern gut, dass Nathan Espinel Zwischentöne zugelassen hat, dass er auch mal was Kritisches gesagt hat. Weil, wie du eben sagst, man kann doch nicht als Dartspieler ernsthaft sich dahinstellen, nach dem Ellipelli und nach jedem Event auf dem Festland sagen, wie geil das alles ist und sich jetzt hier auch hinstellen und sagen, wie geil das alles ist. Dann entscheidet euch bitteschön. Deswegen, ganz ehrlich, bei Gervin Price kann ich keine große Kritik rausgeben, weil er folgt da irgendwie so seinem eigenen Ich, ja. Ne?
Ja, zu Nathan Espinel, also es ist halt so ein bisschen die Sache, auf der einen Seite spricht er halt ehrlich aus, das, was er denkt, und das ist gut. Auf der anderen Seite ist das natürlich schon eine Aussage, die er jetzt nicht beweisen oder belegen kann, weil das ist natürlich auch irgendwie wo er jetzt ja keine fundierten Begründungen für hat, dass er sagt, so und so kann das sein. Ich kann auch sehr gut verstehen, dass der PDC diese Aussagen nicht gut gefallen, weil das sind ja auch Aussagen, die PDC nicht unbedingt in einem guten Licht dastehen lassen, und die PDC ist am Ende des Tages das Unternehmen, das Nathan Espinel halt auch bezahlt. Deswegen gibt's da halt, wie gesagt, schon so einen kleinen Konflikt, und deswegen auch verständlich, dass die mit dieser Aussage nicht ganz so sehr zufrieden sind. Aber das werden wir ja auch noch hören in dem Interviewteil mit dem Experten Sebastian Sohns, der durchaus sagt, dass es jetzt nicht nur, also im Dartsport oder ich sag mal, ja, nur hier jetzt irgendwie Gerüchte gibt, dass es eben Sportveranstaltungen gibt dort in Saudi-Arabien oder dem Umland, wo eben auch Zuschauer dafür bezahlt werden, dort Zuschauer zu sein.
Aber bevor wir zu dem Interview kommen, müssen wir es auch nochmal von anderer Stelle so ein bisschen analysieren. Denn was mir aufgefallen ist, journalistisch wurde das ganze Event auch, ich sag mal, einigermaßen unkritisch betrachtet. Erstmal möchte ich eine Menschen loswerden an Adrian Geiler. Ich habe da relativ viel in den deutschen Kommentar reingehört und fand das extrem gut, dass er da diese kritischen Töne auch hat zu Wort kommen lassen. Dann sprechen wir mal so ein bisschen über andere journalistische Leistungen. Die Seite Oki180. Die vor allen Dingen fast rastlos Content macht, also wo wirklich ja alles aufgeblasen wird zu einer Riesenstory, spricht von einer faszinierenden Atmosphäre beim ersten Saudi-Arabian Darts Masters. Soweit so gut, da kann man noch sagen, ja, faszinierend in irgendeiner Art und Weise ist es das auch.
Naja, es wird halt, also es werden Fakten genommen und die halt sehr positiv dargestellt. Also natürlich ist es faktisch richtig, dass man sagt, alle Fans sitzen hier auf Stühlen an Tischen oder sowas. Das machst du aber halt auch nur, weil halt so wenige Zuschauer da sind und weil du das Ganze ein bisschen auffüllen musst. Natürlich kannst du das faktisch darstellen und sagen, oh, es gibt hier jetzt neue Spieler-Walk-Ons, die gehen hier durch so einen Bildschirmtunnel durch und nicht durch die Fans. Ja, machst du aber halt, weil zu wenige Fans da sind, weil es nicht wirken würde und überhaupt keine Stimmung da wäre oder sowas. Können wir gleich nochmal drüber sprechen, wie wir diesen Walk-On mit dieser Idee fanden und so weiter. Aber das wird halt, wie gesagt, sehr, sehr gepickt, sehr, ja, sehr herausgerissen, positiv dargestellt. Und jeder, der das Event gesehen hat, weiß, dass es halt eben nicht so besonders war.
Es ist halt kurios, ne, dass irgendwie 85% der Darts-Freaks, der eigentlichen Konsumenten dieser journalistischen Produkte, es ja komplett anders sehen offenbar als die Autoren. Und das hat man ja sehr selten ansonsten.
Reden wir jetzt hier mal über die Walk-Ons. Durch diesen Bildschirmtunnel hindurch, wie fandst du das? Erster Impuls?
Total blöd. Also ich find's
ja,
viel, viel
okay,
besser.
Ja, okay, das sehe ich anders.
Nee, finde ich, hat mir nichts gegeben. Viel zu kurz, die Walk-Ons. Nee, fand ich nicht cool.
Fand ich, also ja, sie waren zu kurz. Ja, durch die Leute ist immer noch besser. Aber rein visuell, als die dann, ich sag mal, da um die Ecke kamen und die Kamera so in der Nahaufnahme war, dass du nur dahinter den Bildschirm gesehen hast und du dadurch nicht so eine richtige Dimension hattest und wusstest, wo sind die gerade. Diese Aufnahme fand ich richtig cool. Und auch als durch diesen Bildschirmkreis da durchgegangen sind, irgendwie hatte das was mit der Kamera, die da rausgeht. Also irgendwie finde ich, also jetzt rein von so einer technischen Umsetzung her, wie es aussah, fand ich das doch irgendwie ganz spannend. Und dafür, ich sag mal, man müsste sich immer überlegen, was wäre die Alternative gewesen? Stell mir vor, die wären wirklich da durch das Publikum gegangen, dann hätten die mit vier Leuten da abgeklatscht und dann wäre der Walk-On genauso schnell vorbei gewesen. Die hätten wirklich wie bei so einer Dorf-Exhibition mit jedem, der da noch gesessen hat, einmal abklatschen können. Deswegen fand ich das so jetzt aus der Situation heraus und wie es visuell aufgemacht war, eigentlich ganz cool.
Dann nochmal differenzierter. Es war eine kluge Entscheidung, das so zu machen angesichts der Umstände. Und trotzdem war es für mich am Ende eben sah das für mich jetzt irgendwie nicht interessant aus, nicht cool aus. Es war eine gute Idee und ich würde denen auch wieder dazu raten, es so zu machen, nicht falsch verstehen. Aber ja, dann liegt es halt auch an dem Event, dass man es halt so machen muss, dass man sich eigentlich als Organisation nicht trauen kann, die da durchs Publikum zu schicken, weil man dann so wie beim ersten Tag Bahrain merkt, wie wenige Leute eigentlich wirklich da sind. Ja, aber hat mir relativ wenig gegeben. Und was ich auch ganz kurios fand, dass immer Lewis Jones dann den ersten Spieler aus dem Tunnel heraus auch angekündigt hat und sich dann schon immer so ein bisschen nach vorne bewegen musste, weil er ja dann nicht den Blick auf den Spieler versperren durfte. Also auch wieder ganz, ganz wildes Sehen.
Ja, es war ein bisschen, fand ich auch ein bisschen komisch. Deswegen, also der ist dann auch immer schon so schnell weggehascht. Publikum, wir haben auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Also eine positive Sache hatte das jetzt hier, und zwar hat das Event in Saudi-Arabien gezeigt, wie gut eigentlich das Publikum in Bahrain funktioniert, ne? Also das war ja, also im Vergleich zu dem Publikum hier von der Stimmung hat Bahrain ja gewirkt wie der Ellipelli. Mein persönliches Highlight vom Publikum hier in Saudi-Arabien war der Typ mit dem MGV-Schild, also mit dem nicht MVG, sondern MGV-Schild, wo er der Michael Gunn werfen da einmal schön falsch draufgeschrieben hat, da musste ich echt ein bisschen lachen. Und ein letzter Punkt hierzu noch, Thema Scoreboard, haben sie jetzt schon wieder gemacht. Glaubst du, es bleibt noch länger für die ganze World Series oder ist das jetzt sogar noch ein größeres Ding?
Ich tippe, es bleibt für die ganze World Series. Ich habe das Argument jetzt auch nicht so krass verstanden, dass man es unbedingt nur auf Bahrain beschränkt hat wegen Formel 1, weil dann hätte man ja noch viel voller auf die 12 gehen können. Und klar, man hat da den Rennwagen stehen und es gibt in Bahrain, glaube ich, seit 2004 das Rennen in Sakhir. Aber für mich ist es jetzt irgendwie so ein World Series-Ding. Vielleicht sogar ein ITV-Ding, das hoffe ich aber nicht. Das habe ich jetzt auch in der Patreon-Folge geäußert.
Ja, das wäre wirklich Gift für die Atmosphäre. Also, ja, hoffen wir mal, dass es maximal nur für die gesamte World Series ist.
Dann würde ich sagen, jetzt lange angekündigt, weil es auch wirklich ein sehr, sehr inhaltsschweres Interview geworden ist und weil ich finde, dass es sich lohnt, dort reinzuhören, weil es vor allen Dingen ohne Schaum vor den Mund tatsächlich vonstatten ging. Dafür schätze ich auch den Experten Sebastian Sonst einfach sehr. Mit dem hatte ich auch ein Interview aufgenommen vor der erstmaligen Bahrain-Ausgabe, also 2022. Jetzt also vor dem Event in Riad, und es geht natürlich jetzt nicht nur um Darts, sondern eher um das große Ganze, um Saudi-Arabien als Land und vor allen Dingen im Speziellen um die Riad Season. Also ich wusste auch vergleichsweise wenig darüber und uns war es einfach wichtig, dass wir dem Ganzen, ich sag mal, ein bisschen journalistische, intellektuelle Flughöhe geben können in dieser Folge, weil wir hätten das jetzt so nicht liefern können.
Ja, und mit Sebastian Sohns haben wir da eben jemanden, der das Ganze wirklich auch als Experte einordnen kann und nochmal ein paar wirklich interessante Insights auch dazu geben kann. Und dann, ja, würde ich mal sagen, hören wir da jetzt rein. An Sohnsten habe ich dazu nicht mehr viel zu sagen. Ton ab.
Zugeschaltet ist jetzt Dr. Sebastian Sohns, promovierter Islam- und Politikwissenschaftler, Autor, Senior Researcher bei Capro. Das ist eine Denkfabrik für den Nahostraum, kann man sicherlich so sagen. Herr Sohns, guten Tag.
Hallo, grüße Sie.
Vielleicht muss man einmal voranstellen, wir werden ja jetzt nicht über Darts im Besonderen sprechen, sondern über Saudi-Arabien und Sport im Allgemeinen, über die Riad-Season, über Sportswashing. Herr Sonst, wir haben vor 3 Jahren über das Darts-Turnier in Bahrain gesprochen. Ich habe extra nochmal nachgeschaut. Das war das erste Turnier der PDC in Bahrain. Man hatte 10 Jahre zuvor mal in Dubai 2 Jahre gespielt, dann jahrelang nichts und dann Bahrain. Das Turnier gab es jetzt in diesem Jahr bereits zum 4. Mal. Jetzt das Premieren-Event in Saudi-Arabien. Ist das die logische Entwicklung für, ich sag mal, eine gewinnorientierte Sportorganisation wie die Profi-Darts-Organisation PDC, dann auch nach Saudi-Arabien zu gehen?
Ja, das würde ich so sehen. Ich gehe auch davon aus, dass die PBC ähnlich wie andere große Sportverbände schauen, wo kann man frisches, neues Geld herbekommen, und ob das jetzt die FIFA ist oder ob das die Formel 1 ist oder eben Darts. Da ist die Golfregion, da ist Bahrain, aber vor allen Dingen auch Saudi-Arabien mittlerweile ein ganz attraktiver Standort geworden. Einfach weil Saudi-Arabien versucht, in ganz unterschiedlichen Sportarten zu investieren, sich als Plattform zu präsentieren, um eben auch spektakuläre Sportevents durchzuführen, die größten Stars ins Land zu holen. Und da spielt Darts deswegen eine interessante Rolle. Nicht, weil das so populär in Saudi-Arabien ist, sondern weil das einfach ein Sport ist, der überall auf der Welt ja großen Anklang findet, vor allen Dingen natürlich in Europa, dass man da eben auch in relativ kurzer Zeit wirklich gute Einschaltquoten erzielen kann und eben ein Publikum, insbesondere in Ländern wie Großbritannien oder auch hier bei uns in Deutschland, anziehen kann, dass sich vielleicht normalerweise nicht so sehr mit Saudi-Arabien beschäftigt. Und von daher geht es hier tatsächlich um ein strategisches Investment. Und das macht Saudi-Arabien sehr geschickt, würde ich sagen.
Trotzdem da nochmal direkt angesetzt, also konkret in Sachen Darts. Jetzt haben wir die Fußball-WM bald in Saudi-Arabien. Wir haben Cristiano Ronaldo, der dort spielt bei Al-Nassr. Wir haben die Formel 1, die sich ja in der gesamten Region breit gemacht hat. Teilweise auch, um mit Bahrain anzufangen, schon vor mehreren Jahrzehnten. Aber auch in Jeddah wird ja gefahren seit einigen Jahren, also in Saudi-Arabien. Das sind ja globale Weltsport-Events, die so jeder irgendwie mitbekommt. Darts ist dagegen immer noch eine Randsportart global. Was erhoffen sich da Geldgeber wie Saudi-Arabien dann wirklich davon, dass man da jetzt reingeht? Weil in Saudi-Arabien erfährt ja Darts jetzt noch nicht so wirklich Anklang, wie Sie selbst sagen.
Strategisch gesehen setzt Saudi-Arabien auf der einen Seite tatsächlich auf die großen, wichtigen Sportarten. Vor allen Dingen Fußball, also ein Großteil der Investitionen im Land, aber auch außerhalb des Landes, geht in den Fußball. Sie haben die Fußball-Weltmeisterschaft angesprochen. Wir sehen die Investitionen bei Newcastle United etc., Kooperationen mit der FIFA, Club-WM. Das ist der Fokus, weil Fußball in Saudi-Arabien extrem populär ist, aber auch im Rest der Welt natürlich. Ähnliches gilt für Formel 1 oder auch für Wrestling, Boxen, Golf. Das sind die anderen großen Sportarten, in die Saudi-Arabien investiert. Und da weiß man, was man kriegt. Da hat man nicht so ein großes Risiko. Bei Darts und auch bei Snooker zum Beispiel würde ich sagen, da testet man sich ein bisschen aus. Da versucht man auch in Märkte reinzugehen, die vielleicht noch nicht so monopolisiert sind, die noch nicht so zentralisiert sind, wo auch noch neue Events Anklang finden und wo möglicherweise, wenngleich es dort starke Traditionen gibt, die Teilnehmenden, also die Sportler, aber eben auch die Fans offener sind für Neues. Und in dem Zusammenhang kann ich mir vorstellen, dass man mal schaut, wie das läuft. Man hat Bahrain quasi als Testballon gehabt in den letzten Jahren, sieht eben, das kann funktionieren, das bringt Sponsoren, das bringt auch Aufmerksamkeit. Und dann probiert man das aus, eben in einem Rahmen wie der Riyadh Season, wo ja ganz viele Events stattfinden, nicht nur im Sport, sondern in der Unterhaltung, Konzerte. Wir haben da ganz viel im E-Sports und im Gaming-Bereich. Das heißt, man hat hier eben auch eine große Bühne, wo man dann auch ein solches Event unterbringen kann, weil man eh schon viele Leute da hat, Touristen, aber eben auch Leute aus Saudi-Arabien, Besucher und Besucherinnen, um dann sozusagen eben ein Gesamtpaket anzubieten.
Stichwort Riyadh Season, Sie haben es angesprochen, also im Rahmen dessen findet ja jetzt auch das erstmalige Saudi-Arabia Darts Masters statt. Welche Ziele verfolgt Saudi-Arabien mit der Riyadh Season und was hat es damit eigentlich konkret auf sich?
Die Riyadh Season wird jetzt seit einigen Jahren durchgeführt, ist quasi eine gesamte, ein groß angelegtes Festival, das über ein halbes Jahr läuft, beginnt im Herbst und zieht sich dann bis ins Frühjahr rein, also quasi für Saudi-Arabien auch die angenehmste Jahreszeit. Dafür sind unterschiedliche Infrastrukturprojekte in Riyadh, also der Hauptstadt, umgesetzt worden. Riyadh Boulevard, Riyadh World beispielsweise, also extra Regionen, extra Arenale, wo tatsächlich eben Unterhaltung und Entertainment-Events stattfinden können. Das sind Konzerte, das sind Gaming-Turniere, das sind Sportveranstaltungen, das sind Fahrgeschäfte, das bietet quasi der gesamten Familie ein Angebot, um ja auch im Gegensatz zum früheren Saudi-Arabien das Leben genießen zu können und eben auch das mitzubekommen, was man vielleicht normalerweise aus Disneyland oder aus anderen Unterhaltungsparks so kennt. Und in diesem Zusammenhang will Saudi-Arabien in allererster Linie mal seiner eigenen Bevölkerung, gerade der jungen Bevölkerung, etwas bieten, Familien etwas bieten. Man möchte zweitens aber auch die eigene Unterhaltungsindustrie damit aufbauen. Das heißt, die Riyadh Season ist quasi das Vorzeigeprojekt in Saudi-Arabien, um zu zeigen, wir sind ein Standort für Unterhaltungsinvestitionen. Und wir wollen damit auch Jobs kreieren. Es wird gesagt, dass etwa 190.000 Jobs jedes Jahr aufgrund dieser Riyadh Season im Land entstehen. Das ist gerade für die saudische Gesellschaft extrem wichtig. Wir haben, ob man es glaubt oder nicht, immer noch eine relativ hohe Jugendarbeitslosigkeit im Land. Der Wert des gesamten Festivals wird derzeit auf etwa 3,2 Milliarden US-Dollar gemessen. Das heißt, auch hier können sich Werte entwickeln. Und im letzten Jahr sind 14 Millionen Touristen aus In- und Ausland zur Ria-Season gekommen. Diese wenigen Zahlen zeigen einfach nur, dass es hier nicht nur um Show und nicht nur darum geht, der Welt etwas Pompöses zu bieten, sondern dass es tatsächlich auch darum geht, Return on Investment zu generieren. Und das ist in der jetzigen Situation für Saudi-Arabien ganz entscheidend, nicht nur in große Projekte zu investieren, sondern mit der Ria-Season auch eine Attraktion zu haben, wo viele kleinere Unternehmen auch ihren Markt finden. Es sollen etwa 2100 lokale Unternehmen, vor allem kleine und mittelständische Unternehmen sein, die in der Ria-Season auch Geschäfte machen können, über kleine Shops, über Foodtrucks, über Geschäfte etc. Und das ist für einen Markt wie Saudi-Arabien ganz wichtig, der eben nach wie vor sehr stark vom Ölgeschäft abhängig ist, nach wie vor von den großen Unternehmen abhängig ist. Und da ist es schon wichtig, eben mit Ria-Season auch ja einen Anziehungspunkt zu haben, wo kleine und mittelständische Unternehmen sich ausprobieren können.
Und wie klappt das? Also ist das ein Erfolgsmodell, ein Erfolgskonzept? Man hat ja 2019 mit der Ria-Season angefangen. Wie hat sich das Ganze entwickelt? Also passt das so nach den Wünschen des Königsreichs? Also das, was Sie jetzt auch gerade da dargelegt haben, ist man da auf dem richtigen Weg?
Ich denke, Ria-Season ist ein Projekt, das wirklich nachhaltig ist. Also ich war, ich glaube, 2 oder 3 Mal im Riyadh Boulevard, also auf diesem Gelände, wo man einige dieser Fahrgeschäfte ausprobieren kann. Ich fand das sehr schön, aber auch nicht exorbitant spektakulär.
Also nicht nur dieses höher, schneller, weiter, dieser Gigantismus, also das da ausnahmsweise nicht so krass ausgeprägt?
Also natürlich sieht man das mit bestimmten Attraktionen und mit bestimmten Events, dass es da auch darum geht, natürlich Namen ins Land zu holen, wie jetzt beim Darts etc. Aber mein Gefühl war, da hat man relativ schnell auch etwas der Gesellschaft angeboten, was sich die Leute auch leisten können, wo man gut hinkommt, was jetzt nicht nur für die Eliten ist, ja, wo man auch mal sitzen kann, wo man einfach draußen ist, wo man mal ein Eis essen kann, Kaffee trinken gehen kann und dann vielleicht auch nochmal eine Achterbahn benutzt oder ähnliches. Und das muss ich sagen, ganz subjektiv fand ich recht angenehm und hat eben im Gegensatz zu diesen Megaprojekten, die es ja auch gibt, schon auch etwas Handfestes. Die Ria-Season hat sich darüber hinaus, zumindest geben das die Zahlen her, in den letzten 4-5 Jahren auch ganz positiv entwickelt, was die Besucherzahlen angeht. Man hat mehr Events, also so etwas wie jetzt die Dart-Serie oder eben auch E-Sports-Events, ähnliches gab es zu Beginn noch nicht. Das heißt, man versucht jetzt auch eben quasi unterschiedliche Sektoren miteinander zu verbinden. Musik, Comedy-Festival haben wir gesehen, eben auch Sport. Und ich glaube, das bietet, weil es auch so geballt stattfindet und über einen Zeitraum von 6 Monaten vielen Menschen in Saudi-Arabien die Möglichkeit, nicht alles davon zu frequentieren. Ist dann am Ende doch auch nicht ganz billig, aber zumindest teilweise sich was rauszusuchen. Und ich glaube, das hat auch zukünftig Aussicht auf Erfolg. Gerade in Riyadh ist ja der größte Ballungsraum, die größte Stadt in Saudi-Arabien, die ja auch sehr stark sich entwickelt. Da hat man auch das Zielpublikum, was kommen kann. Und es ist nicht so weit weg wie zum Beispiel andere Veranstaltungen oder andere Großprojekte wie Neom oder The Line, die da irgendwo in der Wüste entstehen sollten. Und man relativ schnell gemerkt hat, da gibt es eigentlich gar kein richtiges Zielpublikum für. Das ist in Riyadh natürlich nicht der Fall. Da hat man etwa 10 Millionen Menschen und natürlich auch viele, viele Touristen, die geschäftlich oder auch privat nach Saudi-Arabien kommen und dann vor allen Dingen in Riyadh sind. Und da ist die Ria-Season mit Sicherheit auch eine weitere Attraktion, um eben Menschen ins Land zu holen.
Wenn Sie sagen, Sie waren schon ein paar Mal da, also wie war Ihr Eindruck? Was ist dann jetzt wirklich so der Fokus des Publikums, das Zielpublikum, eher der Fokus auf internationale Gäste, um sich da auch hingehend zu öffnen? Oder ist es dann doch die Mitte der Gesellschaft von Riyadh, um es jetzt mal so auszudrücken?
Also als ich da war, das ist jetzt glaube ich auch schon das letzte Mal 2 Jahre her, würde ich sagen, waren das 90% Leute, Familien, junge Paare aus Saudi-Arabien. Viele von ihnen aus Riyadh, viele vielleicht auch, die in Riyadh arbeiten oder die Riyadh besuchen und dann eben einen Abstecher machen zur Riyadh-Season. Ich habe relativ wenig internationale Touristen gesehen. Das ist natürlich schon das Ziel von Saudi-Arabien, auch wirklich nicht nur nach Riyadh, sondern ins ganze Land auch internationale Touristen zu holen, vor allen Dingen aus Asien. Aber ich würde schon sagen, und das macht die Ria-Season dadurch deswegen auch etwas nachhaltiger, dass man sich eher auf ein Mittelklasse-Publikum konzentriert, das nicht exorbitante Preise bereit ist zu zahlen, das auch nicht zahlen kann, sondern dann vielleicht mal am Wochenende mit seinen Kindern dorthin geht, ein Event besucht, mal in ein Restaurant geht, mal in ein Café geht, mal vielleicht auch das ein oder andere Fahrgeschäft ausprobiert, ohne dann aber wirklich exorbitante Preise zu bezahlen. Und das ist in Saudi-Arabien immer noch relativ selten, dass man Veranstaltungen hat, die auch erschwinglich sind. Und die Riyadh Season, klar gibt es da teure Events, es gibt aber auch einfach Events, man muss ja gar nichts machen, man kann auch einfach nur da durchbummeln und sich das dann anschauen, und so habe ich es gemacht und fand das dann auch ganz interessant, natürlich untypisch für Saudi-Arabien, aber mittlerweile eben auch sehr normal, weil das tatsächlich eben auch viele junge Menschen wollen und erwarten, und dementsprechend ist Riyadh Season hier, glaube ich, eine ganz gute Gelegenheit für viele Leute, vor allen Dingen für Familien, da auch ihre Freizeit zu verbringen, zumindest Teile davon.
Jetzt hat ein Spieler konkret, Nathan Espinel, es war, also ich habe jetzt gestern viele Interviews gehört von den Spielern, man hört keinerlei, Zwischentöne, alles irgendwie, ja, ist alles ganz toll hier und super und spannend und interessant, und man muss ja mal den ersten Schritt gehen, da ist auch vieles richtig, irgendwann muss man den ersten Schritt gehen, und das sehe ich ganz genauso. Ein Spieler, Nathan Espinel, hat aber so ein bisschen kritische Zwischentöne dann doch losgelassen, und er hat den Verdacht geäußert, manche Zuschauer seien, sagen wir, vielleicht mit einer kleinen Zuwendung dazu gebracht worden, bei dem Turnier im Publikum zu sitzen. Würde Sie so etwas überraschen?
Das würde mich nicht überraschen. Die Gerüchte habe ich auch bei anderen Sportveranstaltungen, nicht nur in Saudi-Arabien, sondern auch in anderen Golfstaaten gehört. Man darf nicht vergessen, in Riyadh, gerade in Riyadh, findet wahnsinnig viel statt. Wir haben Fußball, wir haben internationale Fußballturniere, ja, also die Pokal-Endspiele von der spanischen Liga finden in Saudi-Arabien statt. Wir haben die Saudi Pro League, die ja regelmäßig spielt. Wir haben Formel 1, wir hatten jetzt die asiatische Basketball-WM. Also man weiß gar nicht, wo man aufhören soll. Und das ist nur der Sport. Wir haben dasselbe im Unterhaltungsbereich, im Konzertbereich etc. Was ich von meinen saudischen Bekannten, zumindest von einigen, höre, ist, es ist langsam einfach etwas zu viel. Wir sind ein wenig ermüdet von diesen ganzen Events, die alle für sich genommen spannend und interessant sind, aber A, hat man nicht die Zeit, und B, auch nicht das Geld dafür, sich wirklich alles anzuschauen. Und man darf eines nicht vergessen, es ist in Riyadh verkehrstechnisch ein enormes Problem, sich in der Stadt zu bewegen, ohne ständig im Stau zu stehen. Ich habe ganz ehrlich in vielen Städten schon gearbeitet und sie mir angeschaut, auch große Städte. Riyadh ist tatsächlich ein Sonderfall, weil man wirklich Ewigkeiten im Stau steht. Das heißt, die Stadt wächst extrem schnell und die Infrastruktur kommt nicht hinterher. Obwohl man mittlerweile eine Metro hat, obwohl man da viel an Konzepten arbeitet. Aber das führt eben auch dazu, dass viele Menschen sagen, naja, ich setze mich doch jetzt nicht anderthalb oder zwei Stunden ins Auto, um mir Darts anzuschauen, und fahre dann wieder zwei Stunden zurück. Das darf man nicht vergessen. Das heißt, diese ganzen Entertainment-Projekte müssen auch infrastrukturell so abgefedert werden und so organisiert werden, dass das zukünftig auch für die Menschen noch zugänglich ist. Und ich glaube, das ist ein Riesenthema, insbesondere wenn wir uns anschauen, dass wir die Riyadh Expo 2030 haben werden und vor allen Dingen dann eben die Fußball-Weltmeisterschaft 2034. Man darf nicht vergessen, derzeit sind 8 von 15 Stadien in Riyadh geplant. Und das bedeutet einen enormen Organisationsaufwand. Und vor diesem Hintergrund kann ich mir vorstellen, dass deswegen auch Ränge bei Sportveranstaltungen wie jetzt bei Darts auch leer bleiben.
Ein paar Darts-Berichterstatter, ein paar wenige muss man dazu sagen, berichten auffällig unkritisch über das Turnier, also gerade auch von ein, zwei, die halt vor Ort sind. Ist so etwas auch Teil des Konzepts, ich sag mal, um positiv gefärbtes Feedback zu erhalten? Ich sag mal, es nicht nur Spielern, sondern auch dem Umfeld und Berichterstattern dann auch angenehm wie möglich zu gestalten? Also vielleicht kurze Einordnung dessen, wie es normal ist. Also ich bin ja immer bei der Darts-WM in London, und dort ist auffällig, dass man bei der WM in London als Reporter schon froh sein kann, wenn man, ich sag mal, mehr als eine Sorte Tee zur Auswahl hat. So, das ist dann das Maximum.
Ja, selbstverständlich versucht sich Saudi-Arabien in ein rechtes Licht zu rücken durch diese Veranstaltung. Das ist ja gar keine Frage. Wir wissen, dass wir in Saudi-Arabien eine sehr problematische Menschenrechtssituation haben. Die Zahl der vollstreckten Todesurteile ist nochmal gestiegen. Wir wissen auch, dass der Kronprinz Mohammed bin Salman eben einen Modernisierungskurs fährt, in dem Sport eine ganz wichtige Rolle spielt und in dem man auch ein gutes Image aufbauen möchte. Keine Frage. Und dementsprechend sind Besucher, die zu solchen Veranstaltungen anreisen, natürlich auch erstmal fasziniert und auch ein wenig geblendet von dem Saudi-Arabien, was sie sehen. Ich will nicht sagen, dass dieses Saudi-Arabien fake ist oder nicht existiert. Das ist sehr wohl Teil der Realität. Aber Saudi-Arabien hat ganz unterschiedliche Wirklichkeiten zur selben Zeit. Es ist ein sehr heterogenes Land, ein sehr großes Land mit einem Wohlstandsgefälle. Nicht alle Leute sind reich, das darf man nicht vergessen. Wir haben hohe Arbeitslosigkeit, wir haben auch in Riad Viertel, die man vielleicht als Slums bezeichnen kann oder wo es eben nicht alles glitzert und blinkt. Das ist eben auch Saudi-Arabien. Wir haben 35 Millionen Menschen, das Land ist so groß wie Westeuropa zusammen. Das heißt, da gibt es Unterschiede und die sind sozialer Art, die sind politischer Art, die sind wirtschaftlicher Art. Und das Ganze gehört zu dem Land dazu und ich finde, wenn man sich mit dem Land beschäftigt, so wie ich ja schon seit längerer Zeit, dann ist es auch besonders faszinierend, sich diese Brüche anzuschauen und diese unterschiedlichen Realitäten. Aber dass Saudi-Arabien mit solchen Sportveranstaltungen eher ein neues, modernes Saudi-Arabien zeigt, dass es ohne Frage gibt, das ist klar. Und dann liegt es, glaube ich, auch an jedem selber, sich ein anderes Bild zu machen, wenn man möchte. Denn es ist durchaus möglich, auch mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen. Es ist nicht alles abgeschottet. Man kann sicherlich nicht über politische Themen kritisch sprechen, aber es gibt durchaus auch Themen wie zum Beispiel die Frage des Verkehrs in Riad, über die man auch mit Menschen in Saudi-Arabien sprechen kann, auch kritisch sprechen kann. Und dann bekommt man einen anderen Eindruck. Ich glaube auch, dass je mehr Sportveranstaltungen in Saudi-Arabien stattfinden, dass diese Diskussion auch differenzierter werden wird, dass wir mehr Geschichten aus Saudi-Arabien hören, die nicht alle genormt sind. Vielleicht bin ich da ein bisschen naiv, aber ich denke, gerade so eine Weltmeisterschaft 2034 bringt natürlich viele Menschen auch im Vorfeld nach Saudi-Arabien, die eben auf der Suche nach Geschichten sind, Journalisten und Touristen etc. und die dann eben auch Geschichten finden, die man zum Beispiel in der Vielschichtigkeit so in Katar während der WM nicht gefunden hat. Viel kleineres Land, viel kleinere Bevölkerung. Und das finde ich für besonders spannend. Und da kann auch jeder, glaube ich, sich sein eigenes Bild machen und dann eben schauen, wie hält er es mit Saudi-Arabien. Eins ist sicherlich klar, diese Veränderungen, die wir sehen, gerade auch im Sport, die sind irreversibel, die wird es weiterhin geben. Und es spiegelt auch wieder, was sich in Saudi-Arabien gesellschaftlich tut. Und ich denke, das ist wichtig für uns auch zu sehen. Das ist nicht nur alles Show und Sportswashing, sondern hier geht es in allererster Linie darum, der eigenen Bevölkerung etwas zu bieten. Ich hatte es schon gesagt. Und vor allen Dingen eben auch eine Sportindustrie aufzubauen und damit Geld zu verdienen und vor allen Dingen eben auch den Menschen Jobs zu geben. Wenn das nicht funktioniert, ist alles andere Schall und Rauch. Und dann bringt das auch den Saudis nichts, weil im Gegensatz zu einem Land wie Katar hat man eben in Saudi-Arabien auch wirklich echten sozioökonomischen Druck.
Sie sprechen das Thema Menschenrechte an und das Interview kann natürlich nicht ohne das Thema auskommen. Wie steht es da um die Entwicklung der Menschenrechte in Saudi-Arabien in den vergangenen Jahren, gerade seitdem Saudi-Arabien auch eben durch solche großen Events ja eine große Öffentlichkeit geschaffen hat, sind das ja vielleicht auch Themen, die dann tatsächlich mal so ein bisschen nachrangiger betrachtet werden oder nicht mehr so die ganz große Öffentlichkeit bekommen. Wie ist da Ihr Eindruck und wie ist wirklich die Situation vor Ort?
Grundsätzlich ist die Situation weiter schwierig, wenn wir uns das Rechtssystem anschauen, wenn wir uns die Anzahl der Todesurteile anschauen. Sicherlich gab es auch im Rechtssystem Reformen in den letzten Jahren. Sicherlich hat sich zum Beispiel die Situation der Frauen deutlich gebessert. Nicht nur, wenn es um die Rechtslage geht, sondern wenn es auch um die Integration zum Beispiel in die Gesellschaft und den Arbeitsmarkt angeht. Das heißt, wir haben mittlerweile einen Anteil von 37% Frauen auf dem Arbeitsmarkt. Das ist etwa doppelt so viel wie vor 10 Jahren. Das ist ein signifikanter Erfolg. Das heißt, wir haben Fortschritte auf der einen Seite, aber nur dann, wenn sie dem System und wenn sie der Regierung nutzen. Wenn man das Gefühl hat, man wird massiv kritisiert, es gibt Opposition, dann sieht man eine Zunahme der Repression. Das heißt, auch hier ist es ein sehr widersprüchliches Bild, ein sehr gegensätzliches Bild, das man durchaus auch im Kopf haben muss. Als Beispiel Thema Arbeitsmigration. Auch das wird ja im Zuge der WM wieder ein große Kontroverse werden, weil wir viele asiatische Bauarbeiter haben werden, die Stadien bauen, ähnlich wie in Katar auch. Und selbstverständlich gibt es da weiterhin Missstände und strukturelle Ausbeutung dieser Arbeitsmigranten. Wir sehen aber auf der anderen Seite auch rechtliche Verbesserungen, Anhebung des Mindestlohns, Hitzeschutz, bessere Beschwerdemöglichkeiten, Verhandlungen mit asiatischen und afrikanischen Entsendestaaten über bessere Kontrollen, stärkere Maßnahmen gegen illegale Rekrutierungsagenturen etc. Das heißt, auch hier sieht man Veränderungen, aber eben nicht grundlegender Art, beziehungsweise nicht in dem Umfang, wie wir uns das manchmal wünschen würden. Und ich glaube, dieser Blick von außen, der führt in Saudi-Arabien und in anderen Golfstaaten auch zu so einem gewissen, zu so einer gewissen Trotzreaktion, indem man nämlich sagt, naja, euch ist eh alles nichts genug, gut genug. Wir legen eigentlich keinen großartigen Wert mehr darauf, was der Westen über uns denkt. Der Westen ist selbst doppelmoralisch und versucht nur dann Menschenrechte zu verteidigen, wenn ihm das selbst in den Kram passt. Und von daher glaube ich, hat man in Saudi-Arabien, aber auch in anderen arabischen Staaten in den letzten Monaten und Jahren auch eine Haltung entwickelt, die da sagt, wir machen das nach unserem Tempo und das, was wir für richtig halten, und wir lassen uns von außen nicht mehr bevormunden. Und ich glaube, diese Haltung sollte man zumindest respektieren. Man sollte Themen trotzdem kritisch ansprechen. Man sollte versuchen, einen Dialog zu führen, ohne aber mit erhobenem Zeigefinger aufzutreten, weil das am Ende des Tages nicht zu Verbesserungen, sondern eher zu verhärteten Fronten führt. Und das beste Beispiel war die Weltmeisterschaft in Katar und die Diskussion, die wir hier in Deutschland geführt haben. Ich glaube, wir alle erinnern uns noch daran. Das hat uns keine Türen geöffnet in Katar und das hat auch an der Situation nichts geändert. Und ich glaube, vor diesem Hintergrund, es ist wichtig, tatsächlich auch die Fortschritte zu sehen, ohne die Missstände zu ignorieren. Und nur ein Beispiel, die EU hat Menschenrechtsdialoge mit allen Golfstaaten ins Leben gerufen, auch mit Saudi-Arabien, um zumindest darüber zu sprechen. Das heißt nicht, dass sich im Bereich Arbeitsmigration, im Bereich Homosexualität und anderen kritischen Themen alles sofort ändert. Es heißt aber, dass man zumindest darüber ins Gespräch kommt. Und Sportveranstaltungen werden gemeinhin als Ablenkungsmanöver betrachtet, um eben von solchen Menschenrechtsverletzungen abzulenken. Ich glaube, es ist genau das Gegenteil. Sie bieten eine Möglichkeit, genauer hinzuschauen, den Scheinwerfer auf diese Probleme mitzulenken und eben das Gesamtbild in Betracht zu ziehen. Das heißt, je populärer ein Land wie Saudi-Arabien über den Sport wird, desto mehr wird darüber geredet, desto mehr schaut man hin und desto mehr Leute interessieren sich dafür und stellen auch mal kritische Fragen. Darauf muss man sich einstellen in Saudi-Arabien und darauf stellt man sich ein und da muss man in gewisser Art und Weise auch reagieren. Das heißt, dieses klassische Sportswashing-Argument zieht für mich nur bedingt, weil mit Aufmerksamkeit kommt auch negative Aufmerksamkeit. Das kann man gar nicht kontrollieren und das nimmt man auch in Saudi-Arabien in Kauf, weil man weiß, am Ende ist der Nutzen größer als die Kosten und als die Risiken. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Teil der Strategie, die man in Saudi-Arabien fährt und bisher ja auch nicht erfolglos. Als allerletzten Punkt muss man, glaube ich, sagen, dass eben Investitionen aus den Golfstaaten im internationalen Sport mittlerweile gang und gäbe geworden sind. Viele Fans, viele Menschen, die sich für Sport interessieren, nehmen das achselzuckend mittlerweile zur Kenntnis. Viele mögen es nicht, aber es ist Teil der Realität. Es ist Teil des kommerzialisierten Sportsystems. Ob im Fußball, in der Formel 1. Ich glaube, man sieht mittlerweile kein einziges Sportevent mehr, wo man nicht Sponsoren aus dem Golf sieht. Emirates Airlines, Qatar Airways, der saudische Investmentfonds etc. Da muss man nur mal drauf achten und sieht, wie extrem die Golfstaaten den Sport mittlerweile dominieren mit ihren Sponsorships. Und das ist Teil der Realität und eben Teil einer Industrie, die auf frisches Geld angewiesen ist. Und dieses Geld kommt derzeit vor allen Dingen aus den Golfstaaten.
Sie haben jetzt eh schon meine Abschlussfrage vorweggenommen, nämlich so ein bisschen dieses Wandeln auf der Skala zwischen Sportswashing in Reinkultur Fragezeichen oder Hypermoralisierung auf der anderen, ne? Und ja, ich glaube, dass das jetzt ohne Schaum vor den Mund da irgendwo in diesem großen Zwischenfeld zu verorten, das fand ich jetzt sehr, sehr interessant. Vielleicht nochmal da nur konkret nachgefragt, auch dass ich es richtig verstehe. Im Prinzip sagt sich also Saudi-Arabien, für uns bringt es mehr, wenn wir große Sportevents, große Veranstaltungen austragen können, bis hin zu einer Fußball-Weltmeisterschaft in 8 Jahren und dann eben auch in Kauf nehmen, quasi, dass wir uns ganz bisschen, ein bisschen westlicher orientieren, was Menschenwerte anbetrifft, was Menschenrechte anbetrifft. Und diese Kosten-Nutzen-Rechnung zieht man halt, da macht man so den Strich drunter und sagt sich, dass es dann fast besser, das ist ja ihr Argument, wenn dann auch mal ein bisschen kritisch drüber berichtet wird, als wenn wir jetzt in diese Sphären, was große Events anbetrifft, jetzt gar nicht erst reingehen können und dann aber vielleicht sogar weniger kritische Berichterstattung ja hätten. Das ist ja irgendwie ihr Punkt. Ne? Also sie sagen ja, Sportswashing, so wie das argumentiert wird, ist eigentlich gar nicht so richtig. Und ich finde, das überzeugt mich auch in Teilen, weil ansonsten hätte man die Länder ja vermutlich gar nicht auf dem Schirm oder es gäbe nur, ich sag mal, wenige interessierte Berichterstatter, die sich dann drum kümmern. Aber gerade so eine Fußball-WM geht ja immer einher, auch damit, mit großer Berichterstattung um die Gesamtsituation, fernab des Sports.
Ich denke, ein Land wie Saudi-Arabien, das sich entschlossen hat, in den Sport reinzugehen und da massiv zu investieren, ist sich der Risiken bewusst. Und die Risiken sind deutlich geringer aus saudischer Perspektive als die Chancen. Wenn wir uns anschauen, aus welcher Weltregion kam vor allen Dingen Kritik an der Weltmeisterschaft in Katar, wo wird dieses Sportswashing-Argument immer wieder gebracht? Das ist eine Handvoll von Ländern in Mitteleuropa. Das ist Deutschland, das ist Holland, das sind die Skandinavier. Je südlicher wir gehen, Spanien, Portugal, Italien, spielt das schon keine Rolle mehr. Ich hatte das vorhin
kurz gesagt. Auch Südamerika, ja, da dann sowieso.
Genau. Und außerhalb Europas ist das noch was ganz anderes. Südamerika, Afrika, Asien. Diese Diskussion ist eine eurozentristische Diskussion gewesen und das weiß man in Saudi-Arabien und ist sich deswegen sicher, dass die Zielgruppen, die man anspricht, eben auch natürlich in Europa liegen, gar keine Frage. Aber man denkt hier viel globaler. Man denkt hier in Richtung Asien, in Richtung China, in Richtung Korea, in Richtung Japan. Man denkt in Richtung Lateinamerika, vor allen Dingen in Richtung Afrika, wo ja auch viele muslimisch geprägte Länder sind. Man denkt vor allen Dingen auch an die USA unter Donald Trump. Und da braucht man wirklich gar keine Sorge haben, jetzt etwas zynisch gesagt, dass es dort von Trump irgendeine Kritik geben wird. Dementsprechend geht es hier um Geschäftsbeziehungen, es geht um Netzwerke, es geht um Zielgruppen und um Marktanteile. Und da ist der europäische Markt doch, wenn auch strategisch wichtig, sicherlich nicht prioritär. Und vor dem Hintergrund, der Kronprinz Mohammed bin Salman ist mal vor einigen Jahren auf dieses Thema Sportwashing angesprochen worden. Und er hat eine, finde ich, recht nette Antwort darauf gegeben, indem er meinte, wenn mir Sportswashing 1,5% meines Bruttoinlandsprodukts bringen und wirtschaftliches Wachstum generiert, dann mache ich weiter Sportwashing. Das zeigt einerseits, wie ökonomisch man denkt, wie entrepreneuriell man in Saudi-Arabien denkt, wie businessorientiert. Es zeigt aber auch, wie man in der saudischen Führung grundsätzlich über diese Kritik denkt, nämlich man nimmt sie nicht sonderlich ernst. Und man ist sehr selbstbewusst, manchmal auch zu selbstbewusst, auf solche Kritik auch Wert zu legen. Das heißt, man tut das in gewisser Art und Weise ab, weil man von seinem eigenen Geschäftsmodell so überzeugt ist, dass man gar nicht sich vorstellen kann, dass es da ernstzunehmende Kritik dran geben könnte. Und was tatsächlich passiert ist in den letzten Jahren, wenn wir uns die Diskussion über Saudi-Arabien anschauen, ist, dass wir eigentlich zwei Lager haben. Das sind einmal die Dämonisierer, das sind diejenigen, die sagen, in Saudi-Arabien werden die Menschenrechte mit Füßen getreten, die, wie Sie es zu Recht gesagt haben, hypermoralisch auftreten, die das Sportswashing-Argument bringen. Und dann haben wir das andere Lager, das sind die Glorifizierer, die sagen, in Saudi-Arabien ist alles toll. Da entwickelt sich was, es ist das neue Eldorado, das neue Silicon Valley im Nahen Osten, die quasi diese Vision von Saudi-Arabien 1:1 übernehmen, ohne das Ganze kritisch zu hinterfragen. Und ich glaube, es ist auch unsere Aufgabe als Analysten, aber auch als Journalisten, ob im Sport, der Politik oder der Wirtschaft, einen Mittelweg zu finden und eben Glorifizierer und Dämonisierer in gewisser Art und Weise miteinander zu vereinen und dahin zu schauen, was funktioniert wirklich, was ist reine Fassade und wo sind wir auch zu kritisch. Und ich denke, da bietet der Sport eine gute Linse, weil sich alle für Sport interessieren und weil man dadurch auch eine Diskussion schaffen kann, wo man miteinander und nicht übereinander ins Gespräch kommt. Und das hat mir bei Katar gefehlt. Und meine Hoffnung ist, dass eben über Sportveranstaltungen wie jetzt über Darts, aber vor allen Dingen natürlich über die großen Sportveranstaltungen wie die Fußball-Weltmeisterschaft ein solcher Dialog aufgebaut wird und wir auch bereit sind, diesen Dialog ehrlich und ohne massive Vorurteile zu führen.
Und jetzt wirklich der Abschluss, kann denn das alles dann auch dazu führen, dass irgendwann sich auch Homosexuelle in diesem Land frei bewegen können? Weil das ist natürlich etwas, da kann man ja jetzt nicht mit dem Argument der Hypermoralisierung kommen, wenn es darum geht, Menschen für ihre sexuelle Fasson dann ja mit dem Tod zu bestrafen im Extremfall.
Ja, das Thema Homosexualität und LGBTQI ist in vielen Golfstaaten, in allen Golfstaaten ein großes Problem. Es ist auch in vielen islamisch-arabischen Ländern ein Problem und wird auch weiterhin diskutiert werden. An der rechtlichen Situation wird sich hier vermutlich nicht viel ändern. Auch da sagt man aus saudischer Perspektive, mischt euch nicht in unsere Angelegenheiten ein. Was man aber durchaus auch sieht, ist, dass es in Saudi-Arabien, auch in anderen Golfstaaten, eine LGBTQ-Community gibt, die nicht offen auftreten darf, leider, die aber zumindest in vielerlei Hinsicht mehr und mehr in Ruhe gelassen wird. Das ist definitiv kein Idealzustand und das ist auch weiterhin ein Problem. Nur auch das ist Teil dieser gesellschaftlichen Veränderung in Saudi-Arabien, sodass ich, wenn wir uns jetzt große Sportveranstaltungen anschauen, dass ich glaube, dass man da eben auch einen relativ pragmatischen Kurs einnehmen wird. Ich will das überhaupt nicht schönreden oder in gewisser Art und Weise auch beschwichtigen, sondern einfach nur sagen, dass auch Homosexuelle in Saudi-Arabien und auch in anderen Golfstaaten sagen, versucht uns einfach hier ein bisschen in Ruhe zu lassen. Wir versuchen schon unseren Weg zu finden. Nehmt nicht für uns öffentlich Partei, weil das schadet uns mehr, als wenn wir sozusagen hier quasi hinter verschlossenen Türen auch so ein bisschen für unsere Rechte eintreten können. Ich will nicht sagen, dass das richtig ist, will auch nicht sagen, dass das falsch ist, aber das ist, was man zumindest hört. Aber grundsätzlich ist natürlich klar, dass die Themen Homosexualität und LGBTQ-Inklusion in den Golfstaaten und in Saudi-Arabien auch weiterhin ein sehr, sehr kontroverses Thema bleiben werden.
Sagt Dr. Sebastian Sonst. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch und vor allen Dingen für die inhaltliche Tiefe, die wir jetzt, glaube ich, erreicht haben. Auch wenn das natürlich nie erschöpfend sein kann, aber das war sehr, sehr interessant.
Sehr gerne.
Und dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Die Dartswelt wird sicherlich nicht zum letzten Mal auch im Nahen Osten gewesen sein. Viermal jetzt Bahrain, Saudi-Arabien, erstmal ein Jahresvertrag. Das wird man dann sicherlich jetzt auswerten und dann auch schauen, wie es da weitergeht. Und dann würde ich mich nochmal melden.
Auf jeden Fall, so machen wir das.
Soweit Sebastian Sohns zu der gesamten Thematik rund um Sportswashing, Saudi-Arabien, die Riyadh-Season. Kevin, was war so dein Gedanke nach diesem Interview mit dem Experten Sebastian Sohns? Ich muss sagen, bei mir war es so, dass ich dem ganzen Event oder dem ganzen, was Saudi-Arabien rein sportlich auch auf die Beine stellt, wesentlich negativer oder verhärteter Gegenüberstand, als ich es tue, nachdem er das Ganze jetzt nochmal so erläutert hat. Das heißt jetzt nicht, dass ich hier jetzt ein großer Fan geworden bin und dass ich jetzt hier die 180 Grad Kehrtwende gemacht habe, aber was er eben erklärt hat mit der Riyadh-Season, was dort gemacht wird, eben auch nicht nur als Image-Betrieb, was man über einen anderen Weg machen könnte oder wo man manche Kritik auch aus dem Westen vermeiden könnte und dass es eben auch viel für die eigene Bevölkerung gemacht wird und nicht nur für extern, das hat schon so ein bisschen irgendwie, weiß ich nicht, mich zum Nachdenken angeregt, weil es eben, ja, weil ich vorher eben eine vielleicht etwas verhärtetere Meinung dazu hatte.
Ging mir ähnlich. Vor allen Dingen habe ich sehr viel gelernt. Themen wie Riyadh-Season, das waren alles so bekannte Stichworte. Und man weiß, dass Golf, Wrestling und wie sie alle heißen und Boxen schon seit Jahren in Saudi-Arabien groß Kasse machen und große Events dort austragen. Ja, aber ernsthaft habe ich mich mit den Inhalten auch nie so richtig auseinandergesetzt. Und das ist jetzt auch mein Ansatz gewesen. Und da hat er wirklich sehr, sehr viel Leerstellen auch füllen können. Und vor allen Dingen nochmal hier gesagt, also dieser Graubereich zwischen der Hypermoralisierung und dem Ansatz zu sagen, hier, das ist alles Sportswashing, das ist alles eine ganz große Schande, zu dann hier einer totalen Faszination, die ist ja auch bei, oder einer totalen Kritiklosigkeit, die gibt's ja auch, diesen Bereich zu füllen und sich da mal aufschlauen zu lassen, das hat mich total weitergebracht, dich offensichtlich auch und ich hoffe, es ging unseren Hörern auch genauso. Also wir werden jetzt garantieren, dass wir jetzt nicht hier jedes Mal großpolitisch gesellschaftliche Debatten in dem Podcast besprechen. Ne? Also es ist und bleibt ein Darts-Podcast, aber bei der erstmaligen Austragung dieses Turniers war mir das persönlich einfach ein Anliegen.
Ja, also wir werden definitiv nicht zum Politik- oder Gesellschaftspodcast umwandeln, aber es bietet sich eben in diesem Fall an, weil das Turnier eben sportlich nicht die größte Strahlkraft hat und weil das doch eben so ein paar Themen sind, die schon in gewisser Weise polarisieren, wo es auch wichtig ist, dass man sich darüber informiert, wo aber eben auch viele uninformierte, einseitige Meinungen oder Stellungen zu kursieren. Und ich finde, das hat Sebastian Sohns hier mit uns im Interview sehr gut rübergebracht und aufgearbeitet. Und damit können wir dann weitergehen zu Bahrain und sprechen mit dem Bahrain-Experten Abdul Nasser Yusuf.
Ja, ganz genau. Schön, dass du ihn nochmal ansprichst, denn Abdul Nasser Yusuf ist nicht mehr der alleinige bahrainische Rekordhalter in Sachen gewonnenen Lecks. Das wollen wir jetzt auch nochmal erwähnen für diejenigen, die bei Patreon nicht zugehört haben, die uns dort vielleicht noch nicht unterstützen, aber bald. Also wir haben ja Bahrain lang und breit besprochen am Samstag. Wie gesagt, MVG hat den Titel geholt. Es gab einen Stromausfall am Freitag. Das wollen wir euch allen natürlich nicht vorenthalten, falls jemand unterm Stein gelebt hat die letzten Tage. Ja, und wie gesagt, Abdul Nasser Yusuf nicht mehr der einzige Bahrainer, der ein Leck gewonnen hat. Denn Bassim Mahmoud hat das auch geschafft beim 1:6 gegen Danny Noppert. Das ist eine schöne Randnotiz. Und damit können wir dann jetzt aber auch diese Nahostwoche der PDC zu den Akten legen.
Können wir auf jeden Fall sehr gerne machen und lass uns dann lieber in den noch näheren Westen schauen, von uns aus gesehen, und zwar nach Milton Keynes, denn da hat die Challenge Tour stattgefunden vom am letzten Wochenende die Turniere 1 bis 5, die gespielt wurden. Es war der erste Turnierblock und es war ein ganz wichtiger Turnierblock für die Pro Tour Nachrücker, denn dieser Cut-Off jetzt nach den 5 Turnieren, der gilt für die ersten 8 Players Championship Turniere der Saison. Und wir hatten wirklich ein wahnsinniges Spielerangebot vor Ort in Milton Keynes. 364 verschiedene Spieler an den 3 Tagen im Einsatz. Das ist schon wirklich eine ganz schön beachtliche Zahl und ich frage mich dazu, wie das auch weitergehen soll, jetzt zum Beispiel hinsichtlich der Development Tour, denn ich glaube auch, dass wir da in diesem Jahr einen Rekordandrang sehen werden und wie sollen dann die Tage aussehen? Wie lang soll denn dann so ein Jugendturniertag bei der Development Tour gehen? Also dann bist du ja irgendwann erst Richtung 22 Uhr fertig da oder so.
Also wahrscheinlich muss die PDC das irgendwann regulieren, ne? Also muss dem irgendwie so eine maximale Teilnehmeranzahl geben oder nicht, weil am Freitag hat man ja schon bis weit nach 21 Uhr gespielt, deutscher Zeit.
Ja, guter Punkt, war auch mein erster Punkt. Ich habe diese Diskussion nämlich schon einmal geführt mit Joshua Herrmann. Und der meinte dann, also mein erster Punkt war auch irgendwie regulieren, musste irgendwie was machen. Und dann meinte er, und das finde ich eigentlich einen relativ guten Gedankenanstoß, warum das Ganze nicht wieder splitten, wie zu Corona-Zeiten. Ich meine, die Q-School hast du auch gesplittet. Und wenn es jetzt wirklich zu viel Spieler werden, bevor du das irgendwie begrenzt, wie viele da teilnehmen dürfen, warum dann nicht wieder Challenge Tour und Development Tour aufteilen? Und dann hättest du diesen Stress nicht. Und du nimmst auch nochmal so ein bisschen wieder mehr die Hürde von für zum Beispiel jetzt junge Development Tour Spieler, die hier aus Deutschland und den Niederlanden kommen oder sowas, jedes Mal wieder nach England rüberfliegen zu müssen.
Ich meine, man hat es ja zumindest geschafft, das Ganze ein bisschen diverser und breiter aufzustellen. Sprich, es gibt ja einfach jetzt auch mehr Turniere, mehr Blöcke dann eben auf dem europäischen Festland. Insgesamt kann ich dem Gedanken sehr viel abgewinnen, sogar auch aus Berichterstattersicht. Also ich bin irgendwie ein Fan auch von Turnieren, die eher so ein bisschen kleiner sind. Also ich habe auch versucht, möglichst viel zu verfolgen, immer mal wieder auf dem Handy geschaut, ne? Aber das macht ja auch keinen Spaß, ne? Wenn du dich da durchscrollst, wie soll es dann den Spielern gehen, wenn sie dann da irgendwie erstmal acht Spiele lang warten müssen, bis sie zum nächsten Mal ran dürfen. Das sind einfach unfassbar lange Tage für dann relativ wenig Spielzeit, die meisten eben bekommen werden. Also Marcel Althaus hat es im Darts auf die 1 Podcast ja auch gesagt, ne, irgendwie da so von letzten Turnieren berichtet. Das ist dann schon brutal, ne? Also wenn du dann da irgendwie morgens um 10 dann startest, kriegst dann eine Abreibung und darfst dann irgendwie 6-7 Stunden lang warten oder so aufs nächste Spiel. Ja, weiß auch nicht, ob das ja so zielführend ist auf Strecke, das so immer bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag fortzusetzen. Weil irgendwann dann hast du 450 Spieler, 500 Spieler und ein Tag hat halt auch nur begrenzt Stunden.
Schauen wir mal, wie das weitergeht. Sind ja auch Probleme, mit denen man sich dann beschäftigen kann und wird. Und da wird die PDC bestimmt eine Lösung finden. Sonst dreiteilt man das Ganze einfach hier irgendwie, weiß ich nicht, in UK, Festland, Europa und in Saudi-Arabien dann noch einen dritten Teil der Challenge-Tour oder so. Die Challenge Tour, gespielt im ersten Block jetzt auch mit der Preisgelderhöhung der PDC. In diesem Jahr wird ja das Preisgeld erhöht, nicht nur bei der WM, sondern auch bei fast allen anderen Turnieren. Wer das nicht mehr auf dem Schirm hatte, der Sieger bei der Challenge Tour bekommt jetzt 3.000 Pfund, der Finalist 2.000 Pfund. Die Halbfinalisten 1.000 Pfund und insgesamt werden pro Event 20.000 Pfund ausgeschüttet. Und insbesondere positiv zu erwähnen ist, dass der Gap zwischen dem Sieger und dem Zweitplatzierten kleiner geworden ist in der Relation zueinander. Das ist definitiv sehr gut, auch für die Rangliste. Und dann lass uns jetzt über die 5 Sieger aus den 3 Tagen sprechen.
Am Freitag hat Tommy Lischmann seinen ersten Challenge-Tour-Titel seiner Karriere eingefahren. Ist ein gefährlicher Linkshänder. The Flame, rote Haare wie Tom Sykes, also deshalb der Spitzname, 30 Jahre aus England. Gewinnt das Finale gegen Tommy Morris mit 5-2. Steve Beaton hat einen 9-Darter geworfen, Harrison Lay auch. Und Daniel Klose war der beste Deutsche im Achtelfinale.
Welcher Dartspieler hat noch den Spitznamen The Flame? Das ist jetzt absolutes Deep Dive Nerdwissen.
Sag. Die Flamme?
Es müsste
Damon
der...
Damon Hatter hat es noch nicht, das
weiß ich. Warte. Ich glaube, ich weiß es, aber jetzt kommt das... Ich glaube, er ist deutscher Meister von 2013. du musst jetzt nicht googeln, ich kann es dir einfach sagen.
Daniel Zügler?
Ja.
Ach, crazy. Lange nicht mehr an Daniel Zügler gedacht. Das kommt jetzt aus dem Nichts. Also die Menschen hatte ich nicht erwartet. Nichts,
aber der hat den Spitznamen The Flame. Und ich glaube 2014 ist er Deutscher Meister. Dann hättest du es gewusst, ne? Hätte ich das gesagt, dann wärst du gleich drauf gekommen.
Ja. Naja, die Flamme. Wo waren wir stehen geblieben? Am Freitag noch, Turnier 2. Joe Hunt hat's gewonnen. 33 Jahre aus England, Spitzname nicht die Flamme. 2. Challenge-Tour-Titel seiner Karriere im Finale gegen José Justicia gewonnen. Und wir hatten noch einen 9-Darter von Thomas Cromwell. Also es war ein 9-Darter-reicher Freitag. Dragutin Horvat als bester Deutscher, Runde der letzten 32. Patrick Tringler ebenfalls als bester Österreicher in der Runde der letzten 32.
Und Joe Hunt hat am Samstag dann einfach heiter weitergemacht, wo er am Freitag aufgehört hat, gewinnt einen 2. Titel in Folge im Finale gegen Aaron Monk.
Zweiter auf Titeljagd gewesen, ne? Kann man sagen.
Ja, genau. Bester Deutscher dort, Florian Preis in der Runde der letzten 32. Und das 2. Turnier am Samstag gewinnt Martin Dracht. Zuletzt hat der Mann 2 Jahre auf der Pro Tour verbracht. Jetzt ist er auf der Challenge Tour aktiv, hat sich die Tourkarte nicht wiederholen können, holt sich hier aber einen Challenge Tour Titel und gewinnt im Finale mit 5-3 gegen Scott Waits. Bester Deutscher hier, wie am 2. Turnier am Freitag, Dragutin Horvat in der Runde der letzten 32.
Und das war Dragutin dann auch, also bester Deutscher am Sonntag, als Jack Tweddle, 30-jähriger Engländer, seinen 2. Titel eingefahren hat, seinen 2. Titel seiner Karriere, nicht am Wochenende. Im Finale gewinnt er gegen Steve Lenn mit 5-1 und Dragutin Horvat erneut bester Deutscher, genau wie Roby John Rodriguez. Man muss insgesamt zu den Deutschen sagen, also Dragutin hier schon positiv hervorgestochen, auch wenn es keinen tiefen Run gab, war er der mit Abstand konstanteste. Was so die spielerischen Leistungen, den Average anbetrifft, ist mir aufgefallen, Daniel Klose einfach richtig, richtig stark, irgendwie 5 Bester oder 6 Bester von allen Spielern mit einem Average von 90,2 über 14 Spiele, die er gehabt hat, aber eben nichts wirklich Großes dabei, außer das Achtelfinale beim ersten Turnier. Ja, und man muss insgesamt sagen, der tiefe Run hat halt gefehlt. Ansonsten war es okay, das war jetzt nicht besonders gut, war jetzt nicht besonders schlecht aus gesamtdeutscher Sicht.
Ja, aus gesamtdeutscher Sicht war es, ja, so lala, würde ich mal sagen. Also ich finde, okay ist dann auch fast ein bisschen hochgegriffen. Also da war halt jetzt wirklich nicht mehr so dieser tiefe Run drinne oder auch, ich sag mal, 2-3 mal irgendwie so ein Vorstechen, wer auch nicht mit dabei war, wer potenziell auch noch für so einen Run mit gut gewesen wäre, wäre Michael Unterbuchner gewesen. Der war aus privaten Gründen hier nicht mit am Start und wird dann aber im weiteren Verlauf des Jahres in die Challenge Tour eingreifen.
Ganz genau so ist es. Natürlich jetzt bitter, dass er ausgerechnet diesen Block nicht hat spielen können, denn der Block war ja eben dann relevant für die ersten 8 Players Championships. Dorthin hat es geschafft natürlich Joe Hunt, der die Rangliste anführt. Martijn Drecht ist die 2, Jack Tweddle die 3, Steve Lennon und Tommy Morris auf den Plätzen 4 und 5. Danach sollten auch auf den Plätzen 6 und 10 noch einige Spieler gute Nachrückerchancen haben. Ich denke, vielleicht jetzt nicht alle bei den ersten beiden Turnieren. Allerdings, sie sind dann auch wiederum in Hildesheim. Also wer weiß, ne? Das kann echt eine große Chance sein für einige, die sich jetzt hier nach vorne gespielt haben. Tommy Lischmann auf der 6, danach Derek Coulson, der um ein Leck die Tourkarte verpasst hatte. Scott Waits, José Justicia und Aaron Monk auf den weiteren Rängen. Alan Norris auf der 18, Ashley Coleman auf der 23, Steve Beaton 26, da wird es dann schon schwierig. Adam Smith-Neal 59, Danny Lorby 60, aus deutscher Sicht Dragutin Horvat auf 27. Der Beste. Und Stichwort der Beste nach Average ist das Jack Aldridge, der hat den deutlich höchsten Average aller Spieler gespielt, wie schon bei der Q-School unfassbar stark mit 94 über 14 Spiele, aber hat auch relativ viele Spiele früh verloren. Nur 850 Pfund spielt der Mann ein, der Average-technisch hier alle in den Schatten gestellt hat. Also das ist auch eine ganz besondere Geschichte, die sich da entwickelt. Das scheint ein richtig, richtig starker Spieler zu sein, der aber einfach die Spiele nicht gewinnt.
Ach Kevin, du weißt, ich schätze deinen Rat immer sehr und den brauche ich jetzt gerade auch einfach mal. Aktuell am Dartboard, es läuft wirklich gar nichts bei mir. Ich hatte meinen sportlichen Höhepunkt im letzten Jahr, wie du weißt, als ich die 2 Euro Preisgeld bei der Next Gen eingespielt habe. Ja, und jetzt stehe ich hier wie ein Trainingsweltmeister am Dartboard und es läuft gar nichts mehr. Selbst die Darts in meiner Hand fühlen sich einfach falsch an.
Ja, das klingt nicht gut. Dann würde ich sagen, du solltest mal den Peter Wright Way of Life probieren und zwar einfach mal neue Darts testen. Wie wär's damit?
Na, Kevin, du hast mir wohl nicht zugehört. Ich habe 2 Euro Preisgeld eingespielt. Ich kann mir doch jetzt nicht einfach ein neues Set Darts kaufen. Das geht doch nicht.
Ja, mit 2 Euro Preisgeld, ja, du kannst jetzt nicht die größten Sprünge machen, verstehe ich, aber da habe ich einen sehr guten Tipp für dich und zwar solltest du mal vorbeischauen auf dartsleihen.de, denn dort musst du Darts nicht kaufen, sondern kannst sie einfach leihen.
Wie leihen? Also ich habe die dann einfach für ein paar Tage und das musst du mir mal kurz erklären hier.
Ja, ganz genau. Du bist auf dem richtigen Weg. Genauso ist es nämlich. Für 3 Tage zahlst du pro Set 4,99 Euro. Kannst auch auf 5, 7, 10 oder 15 Tage verlängern, wenn du mehr Trainingszeit mit den Darts brauchst. Du kannst auch mehrere Sets ausleihen und dann parallel mit verschiedenen Darts dort trainieren. Kriegst dafür auch ein bisschen Rabatt. Dazu gibt es Rabattcodes hier in der Folgenbeschreibung. Und dann findest du vielleicht den Weg zur alter Stärke.
Ja, ich glaube, ich probiere so viel aus. Ich mache gleich das ganze Sortiment leer. 200 Sets gibt es dort auf dartsline.de. Dein Partner, um neue Darts auszuprobieren, ohne viel Geld auszugeben. Alle Infos gibt's auch nochmal in den Shownotes. Erinnert mich so ein ganz bisschen an Josh Rock, als der neu auf die Tour gekommen ist. Der auch auf der, also nicht auf der Challenge Tour, aber auf der Pro Tour unfassbar stark unterwegs war bei den ersten 15 Players Championship Turnieren, aber auch irgendwie fast keine Siege einfahren konnte und demnach auch keine Penunzen sich sichern konnte, aber einfach, ich sag mal, gut gespielt hat und über lange Sicht wird sich das dann immer durchsetzen, wenn man dieses Niveau hält. Über lange Sicht wird irgendwann der Moment kommen, wo dann einfach die harte Arbeit und die Konstanz belohnt wird.
Gut, dann würde ich an der Stelle sagen, auch die Challenge-Tour können wir zu den Akten legen und sprechen dann jetzt noch über sonstige Themen. Und zwar gab es natürlich eine Entscheidung der DIA, die für Aufsehen gesorgt hat. Wir haben es in der Patreon-Folge schon erwähnt, aber wollen es hier natürlich auch nochmal kurz ansprechen. Dom Taylor wurde schlussendlich für 6 Monate gesperrt und es gab eine relativ detaillierte DIA-Aussage. Es handelte sich um Kokain- und Cannabiskonsum, was dann letztendlich zu diesem positiven Test geführt hat während der Weltmeisterschaft. Und ja, wir wissen alle, er hat sich geständig gezeigt, bereits ja auch im Statement kurz vor Weihnachten, aber nichtsdestotrotz 6 Monate Sperre. Einige sagen, das ist jetzt total viel. Einige sagen, das ist total wenig. Wo sortierst du dich ein?
Ich sortiere mich bei dem Extrem ein und sage, es ist total wenig und es ist auch unverdient wenig. Ich habe das in der Patreon-Folge schon einmal gesagt. Wer uns auf Patreon abonniert hat, der hatte den Genuss, diese Aussage schon ein paar Tage vorher hören zu können. Aber ich wiederhole es auch hier nochmal gerne. Für mich ist das wirklich eine viel zu niedrige Strafe. Er ist ein Wiederholungstäter. in Relation zu den Strafen, die andere Spieler schon einmal wegen Drogenkonsum bekommen haben oder die Spieler wegen Spielmanipulation bekommen haben, ist das Ganze irgendwie ein Witz. Und für mich ist das Schlimmste an der Sache, dass er die Verdrossenheit und die Verlogenheit hat, dass er bei der Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Oskar Lukasiak da sitzt und sagt, das war der größte Fehler meines Lebens und ich habe daraus gelernt und so weiter und so fort und diese Sachen erzählt und man sich bewusst machen muss, dass er an demselben Tag einen Drogentest gemacht hat mit dem, ja, Wissen, welches er gehabt haben muss, weil er weiß ja, was er konsumiert hat, dass dieser Test positiv ausfallen wird, weil er Drogen konsumiert hat und das in diesem Wissen dann sozusagen ist für mich eine so verlogene Aktion und also er kann froh sein, dass es 6 Monate sind. Wäre ich in der Entscheidungsgewalt gewesen, wesentlich mehr gegeben und ich hätte mir für ihn auch mehr erhofft, damit er da jetzt auch wirklich mal was draus lernt.
Ich war auch überrascht, weil es ja auch schon die zweite Sperre ist. Er ja auch schon aus der WM 2025, also aus der vorletzten WM, rausgezogen wurde, da noch, glaube ich, vor den Players Championship Finals dann eben die Sperre bekam. Und jetzt eben als Wiederholungstäter ist es für mich auch eine sehr geringe Strafe, weil wir haben den Vergleichswert. Richie Burnett, ehemaliger WDF-Weltmeister, wurde ja wegen Kokainmissbrauch für 18 Monate gesperrt. Das ist so 10, 11, 12 Jahre her. Und er war kein Wiederholungstäter, also 1,5 Jahre statt 1,5 Jahr finde ich saftig. Und wir alle, Stichwort saftig, wissen natürlich auch, wie hart Spielmanipulationen bestraft werden. Jetzt kann man da natürlich sagen, das ist eine ganz andere Sache. Da geht es um die Integrität des gesamten Sports. Deswegen vielleicht auch zu Recht deutlich härter, aber wie krass der Unterschied ist, das will ich nochmal allen bewusst machen. Kyle McKinstry wurde 2020 für 8 Jahre aus dem Verkehr gezogen. 8 Jahre hat auch Prakash Jiva 2023 bekommen. 8 Jahre hat auch Leighton Bennett bekommen 2024. 5 Jahre davon, am Ende 2,5 auf Bewährung, hat Wessel Naiman bekommen im Jahr 2020. Also das sind schon gravierende Unterschiede und ich weiß auch nicht, ob 6 Monate ihn da jetzt echt zum Einlenken so richtig bewegen. Ich hoffe es.
Ich hoffe es auch. Natürlich, am Ende des Tages wäre das sehr wünschenswert für ihn und für den Sport. Aber ja, also 6 Monate in meinen Augen viel zu wenig. Hätte ich es persönlich entscheiden dürfen, wäre es meine Entscheidung gewesen, ich hätte ihm irgendwas zwischen 3 und 5 Jahren gegeben.
Knallhart Wattenberg an der Stelle. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir noch ein paar sonstige Themen ganz schnell durch. Das eine oder andere sicherlich auch einfach nur ein bisschen stenografisch hier sozusagen. Die PDC hat nochmals die Regeln angepasst und zwar zum Guten. Also nachdem man ja beim World Cup was verändert hat, hat man jetzt auch die European Tour Seedings wieder angepasst. Zumindest so zurück angepasst, wie sie im letzten Jahr waren. Also die Top 16 der Welt bleiben gesetzt in Runde 2. Die Top 16 der Pro Tour sind aber weiterhin gesetzt in Runde 1, also unabhängig der Main Order of Merit Position. Nachrücker gehen auf jeden Fall ungesetzt ins Turnier, also dementsprechend kommt es nicht mehr zu den Fällen, dass man im entscheidenden Qualifier-Spiel ausscheiden kann und dann trotzdem als gesetzter Erstrundenteilnehmer in ein European Tour Event startet. Das ist auf jeden Fall gut. Gut ist auch eine Ankündigung der CDC in Nordamerika. Dass da was kommen würde, war irgendwie klar nach den Aussagen auch von Matt Porter hier bei unserem Mikrofon. Und zwar der Continental Cup wird ausgebaut von 16 Teilnehmern auf 24. Wird stattfinden im November. Dann hat schon stattgefunden der erste UK Open Qualifier des Jahres in Fleetwood am Wochenende. Jack Todd hat sich qualifiziert, 33 Jahre aus Blackpool. Und jetzt 2 Namen genannt, die wahrscheinlich nur absoluten Sportfreaks irgendwie ein Begriff sind, aber ich habe ja mal Poolbillard gespielt, relativ leistungsorientiert und kenne mich in diesem wunderbaren Sport auch gut aus. Und ja, ein bisschen artverwandt ist das Ganze ja, ne? Ist auch eine Präzisionssportart und sie ist vor allen Dingen auch in britischen Kneipen sehr beliebt. Und es gibt 2 Spieler, die richtig große Namen sind im Poolbillard, die beide bei diesem Qualifier dabei waren. Einmal Daryl Peach, 2007 9-Ball-Weltmeister und auch Ex-Snooker-Profi, hat es sogar ins Viertelfinale geschafft beim Qualifier, hat Averages gespielt zwischen 71 und 84, fand ich wirklich bemerkenswert, deutlich schlecht, aber auch irgendwie 2, 3 Spiele gewonnen hat, Carl Beuys, auch der ist Pool-Billiard-Weltmeister und zwar aus dem Jahr 2010 im 8-Ball. Also das hat mich komplett abgeholt. Ich dachte so, die Namen, die sagen dir doch was. Also sind die das wirklich? Dann habe ich mal recherchiert, ja, die spielen da auch andauernd lokale Turniere in der Region. Sensationelle Geschichte. Also Daryl Peach auf der Tour, das würde ich mir wünschen im nächsten Jahr.
Also kanntest du beide schon aus deiner...
Schon, ja. Okay. Man muss kannst auch dazu sagen, Carl Beuys ist quasi bei den Übertragungen von Billard, also wenn so Mosconi Cup übertragen wird, das ist so quasi der Ryder Cup des Billards. Das spielt Europa gegen die USA. Den haben die beide schon mitgespielt und beide schon gewonnen. Also es sind richtig große Spieler im Billard. Und Carl Beuys ist da quasi das, was so ein Mark Webster oder Wayne Mardell ist beim Darts. Also der ist da jetzt TV-Experte. Also das ist wirklich große Name im Billard.
Du hast das eben hier jetzt so salopp fallen gelassen, als müsste man das so als interessierter Laie irgendwie einordnen können. Kannst du mir in 3 Sätzen erklären, was der Unterschied zwischen 9-Ball und 8-Ball ist?
Also 8-Ball, 15 Kugeln, wir alle kennen das Spiel aus der Kneipe, halbe und volle und in der Mitte liegt die 8. So, deshalb heißt es 8-Ball, also nicht wegen der Anzahl der Kugeln. Du hast dann eben entweder die halben oder die vollen. Wer am Ende die 8 locht, gewinnt ein Spiel.
Also das Standardspiel.
Das Standardspiel, quasi. Genau.
Okay, ja.
9-Ball wird aufgebaut mit nur 9 Kugeln in einer Raute. Du hast die Kugeln 1 bis 9 und du musst sie der Reihe nach als erstes jeweils anspielen. Also theoretisch musst du nicht als erstes die 1 lochen, aber du musst als erstes die 1 anspielen. Das heißt, du kannst beim 9-Ball, das geht beim 8-Ball nicht, du kannst beim 9-Ball auch schon beim Anstoß, beim Break, ein Rack gewinnen, wenn nämlich die 9 fällt. Passiert ganz, ganz selten, aber dann hast du schon gewonnen. Wer am Ende eines Racks die 9 locht, gewinnt. Das heißt, es ist ein ekliges Spiel, gefährliches Spiel. Du kannst die 1 bis 8 alles wegmachen und dann hast du einen Zittregen bei der 9 und der Gegner muss dann nur die 9 einlochen, gewinnt das Match.
Sowas wie 170 im Dart.
Kann man ein bisschen vielleicht dann am ehesten vergleichen, wenn du jetzt einen Vergleich ziehen möchtest.
Okay, wunderbar. Ansonsten gab es die World Masters Nominierungen der JEC. 4 Spieler sind dort bekannt gegeben worden in der Nominierung. Zum einen Archie Self im Alter von 16 Jahren, dann haben wir noch Mason Tees, Nico Bardo aus Gibraltar, auch 16 Jahre alt und Taylor McGuckian. Was glaubst du, ist in diesem Jahr für die JEC-Spieler beim World Masters drinne? Ein bisschen mehr Kompetitivität in der Gruppenphase als im letzten Jahr?
War nicht damals Henry Coates auch gar nicht mal so verkehrt? Ich weiß nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall Archie Self und Mason Tees sind auf jeden Fall zwei Spieler, die definitiv ein bisschen was reißen können. Gerade so ein Archie Self mit seinen 16 Lenzen hat auch schon richtig gute Matches gehabt in der Juniorenkonkurrenz der BDO. Also von daher finde ich, ist ein spannendes Feld. Was mich vor allen Dingen freut, ist, dass wir auch einen Spieler aus Gibraltar beim World Masters haben mit dem angesprochenen Nico Bardo. Du bist jetzt noch am Recherchieren hier, ob jetzt wirklich meine Aussage stimmt. Du hättest es auch einfach Mut zur Lücke mäßig stehen lassen können, aber ja, wir sind ja hier wirklich die absoluten Faktenchecker.
Ja, Henry Coates im letzten Jahr aus der Gruppenphase rausgeschafft. Mikuru Suzuki und Patrick Geratz geschlagen in der Gruppenphase. Also ich ziehe hier meinen Hut vor deinem Erinnerung.
Daniel Zügler nicht mehr gewusst, den Spitznamen, aber dafür Henry Coates noch ein bisschen die Nerd-Ehre gerettet.
Ja, wunderbar.
Ansonsten noch ein paar weitere kleinere Themen. Nico Springer hat dem Wiesbadener Kurier ein Interview gegeben. Das ist insofern wichtig und spannend, weil es wirklich ein sehr lesenswertes Gespräch ist. Und weil es die ersten Aussagen sind nach dem WM-Schock, das hat er übrigens selbst so bezeichnet, war ein großer Schock, das Aus gegen Komito. Vom Kopf her nicht 100% bei der Sache gewesen. Zitat, ich habe beispielsweise eine Stunde vor dem Spiel mit meinem Manager Michael Geschwind ein Gespräch eröffnet, in dem es um meinen verstorbenen Hund ging, der in den vergangenen 2 Wochen mehrfach in meinen Träumen vorgekommen ist. Das ist natürlich ein schwieriger Zeitpunkt. Mein Spiel hat das nicht beeinflusst, aber unterbewusst bestimmt eine Rolle gespielt. Das soll aber nicht als Ausrede gelten. Fand ich extrem interessant. Ich habe mich gewundert, dass so eine Aussage eine Autorisierung überlebt. Finde es gut, dass er da seine Emotionen und seinen gedankenfreien Lauf lässt. Aber boah, heftig.
Ja, heftig. Also wenn man da, ich sag mal, ein Haustier hat, gerade wie ein Hund, der einem viel bedeutet, den man über Jahre lang hat und zu dem man über Jahre lang eine Beziehung und Bindung hat, dann glaube ich schon, dass das viel auslösen kann und dass einen das schon hemmt. Und wenn man eben am Dartboard gut abliefern muss oder möchte, dann müssen die Gedanken schon in gewisser Weise frei sein und darf man im privaten Leben nicht so viele Nebenschauplätze haben. Und sowas eben wie mit einem Haustier, welches verstirbt, das kannst du eben nicht steuern. Da kannst du ja nichts gegen machen und sowas kann einen dann schon mal ein bisschen hemmen.
Was natürlich krass ist, finde ich, dass das so kurz vor dem WM-Spiel dann alles aufkam und dass man es dann offenbar Springer selbst und sein Umfeld überhaupt nicht mehr geschafft hat, ihn irgendwie rumzudrehen. Ne? Sagt er auch im weiteren Verlauf des Gesprächs, dass er ja wirklich sehr, sehr angespannt auf der Bühne war. Im Practice Room lief es schon nicht gut. Das nennt er da als Begründung für, jeder ist ausgegangen, dass ich gewinne, TV-Interviewer zusätzlich Druck erzeugt, solche Sachen, sagt er. Er war nicht im Fokus, er war überfordert. Ja, das hat man wirklich gemerkt. Und das bestätigt ja nur genau das, was wir selbst so aus der Ferndiagnose heraus analysiert hatten.
Also ich meine, Nico ist ein junger Spieler und Nico ist jetzt relativ neu dabei. Und Nico wird seine Erfahrung machen und daraus lernen. Aber trotzdem, wenn man sich von vornherein so professionell mit Management und so weiter und so fort aufstellen möchte und du im Vorfeld für dich selber schon in deiner Vorbereitung dir so ein bisschen auch eine Wohlfühloase schaffen möchtest, indem du bewusst wenige Medientermine wahrnimmst und so weiter, dann gehört es auch vielleicht zur Professionalität dazu, dass man es irgendwie schafft, jemanden dann auch oder sich so vorzubereiten, dass einen solche Sachen nicht so sehr aus der Bahn werfen und dass man da, ich sag mal, konzentriert rangehen kann. Oder liege ich da falsch?
Nee, darauf wollte ich auch ein bisschen hinaus. Also, dass es offenbar nicht möglich war, irgendwie einen klaren Cut irgendwie zu ziehen, dass man die Wahrscheinlichkeit nicht erhöhen konnte, dass er irgendwie in Anbetracht der natürlich tragischen Umstände trotzdem eine springerwürdige Leistung dort, vor allen Dingen eine springerwürdige Bühnenappearance dort an den Tag legen würde, das fällt jetzt auch nicht nur positiv aufs Umfeld zurück, finde ich. War ja auch da schon mein Eindruck. Also ich hatte nie das Gefühl, dass es ihm geholfen hat, wenn er dann irgendwie in Richtung des Publikums geblickt hat und so. Ne? Dann, also irgendwie, da war ja es, er hatte keinen Anker in diesem Spiel. Das ist traurig zu sehen gewesen. Ich hoffe aber, dass es in 2026 wieder Springer normaler läuft. Und da bin ich auch überzeugt von, weil am langen Ende kann dich so eine Niederlage auch wirklich stärker machen. Eine große Niederlage hat ihn schon stärker gemacht. Das brisante Final aus damals gegen Flo Hempel bei der Super League und dieses Spiel kann ihn auch stärker machen. Davon bin ich echt überzeugt. Und Stichwort stärker machen, das gilt vielleicht auch für einen weiteren deutschen Spieler, der jetzt einen Vertrag unterschrieben hat und zwar beim Modus.
Die Rede ist von Jurij Kofkins, auch das haben wir in der Patreon-Folge schon kurz thematisiert, machen es hier auch nochmal ganz kurz, ist jetzt bei Modus unter Vertrag. Sein Plan scheint jetzt zu sein, bis Herbst alles rauszuhauen, mitzunehmen und zu schauen, was geht, dann die Ausbildung zu beginnen und einfach mal zu schauen, aber mit einem Management wie Modus im Rücken. Ja, ich glaube, da ist man jetzt zumindest bis Herbst, um es mal richtig zu versuchen, nicht verkehrt aufgestellt als jüngster Spieler der Tour.
Ich habe da jetzt noch ein bisschen nachgeforscht. Das scheint tatsächlich der Plan zu sein. Also bis Herbst wirklich da komplett voll auf die 12 zu gehen, dann mal den Stand auch wahrscheinlich in den Rankings abzuchecken und mal zu prüfen, wie man dann das Ganze mit der Ausbildung unter einen Hut bekommt. Auf jeden Fall Jurij Kofkins, ein ganz, ganz spannender Name in diesem Jahr. Ein spannender Name ist auch Benito van de Paas, ehemaliger Top-16-Spieler, auch eine Erwähnung wert, denn der spielt wieder zumindest ein bisschen auf lokalen Turnieren, wurde er jetzt gesichtet unter anderem von Jimmy van Schie. Dann hat ITV, auch schon Thema hier in der Folge, das Kommentatoren- und Expertenteam bekannt gegeben und dazu muss man sagen, Alan Warner Little nicht dabei und Not Amused schrieb bei Facebook, Zitat, muss mal überdenken, was ich die letzten Jahre so gemacht habe. Und der Mann ist Gewerkschaftschef, also Spielergewerkschaftschef der PDPA. Ist eine interessante Aussage in Bezug auf seine Position dort. Es ist ja fast schon so eine Art versteckte Drohung nach dem Motto, jetzt habe ich nichts mehr zu verlieren, weißt du? Also ich finde, das lässt ganz schön tief blicken.
In gewisser Weise ist diese Dart-Szene auch noch so unfassbar unprofessionell aufgebaut und so viele Leute haben irgendwelche Doppelrollen und fühlen sich so schnell irgendwo auf den Schlips getreten und so weiter und so fort. Und das musst du dir ja wirklich mal überlegen. Also als PDPA-Vorstandsvorsitzender hier, dann so eine Aussage mal eben so aus dem Lameng auf Facebook rauszuhauen, weil man da irgendwie, weiß ich nicht, nicht für das Expertenteam gepickt wurde oder nicht gefragt wurde oder was auch immer.
Und gleichzeitig aber jetzt irgendwie denjenigen Wind auf die Mühlen zu geben, dazu zähle ich mich auch, die seit Jahren irgendwie nicht so das meiste halten von der PDPA. Stichwort auch da, ne? So ein paar Verquickungen, die irgendwie ein bisschen zu nah sind und so richtig viel Gutes kam für die Spieler in den letzten Jahren auch nicht heraus. Also wenn es da um Spieler geht, die eben in den Rankings nicht unter den Top 32 stehen, um es mal so auszudrücken. Aber gut. Dann PDC Europe Next Gen, die beginnt erst am übernächsten Wochenende. Ich darf auch kommentieren in Hildesheim, freue ich mich sehr drauf auf den Auftakt. Da ist jetzt Folgendes interessant, und zwar es gibt nur 20 Plätze offenbar, die in die Super League führen. Da gibt es auch noch ein paar unterschiedliche Aussagen dort im Regelwerk, aber man hat da die Katze noch nicht aus dem Sack gelassen. Aber was auf jeden Fall so zu sein scheint, nur 20, oder was so ist, das kann ich als Fakt darstellen, nur 20 Plätze aus der Super League gehen, aus der Next Gen gehen in die Super League. Top 16 statt Top 20, 4 Jugendspieler bleibt. Aber man lässt sich da eine Hintertür offen, was die Super League an sich anbetrifft, denn 4 Plätze werden trotzdem noch aufgefüllt. Und da bin ich jetzt sehr gespannt. Also meine Theorie ist...
Was glaubst du denn?
Meine Theorie ist, dass das einzig Blöde ist, die Super League ist ja wieder vor Ende der Pro Tour. Aber meine Theorie war so ein bisschen... Die 4 höchstplatzierten deutschsprachigen Spieler der Order of Merit bekommen dann einen Startplatz in der Super League, die noch nicht für die WM qualifiziert sind.
Also wieder Tourkarteninhaber mit dabei?
Ja, weil da hat man eh Tür und Tor geöffnet, seitdem ja jetzt in diesem Jahr sogar Tourcard-Holder mitspielen dürfen bei regionalen Qualifiern, selbst wenn sie unter den Top 64 sind. Deswegen, also das kann ich mir gut vorstellen. Dann würde man noch mal mehr die Tourspieler stärken. Das hätte im letzten Jahr dann dazu geführt, dass unter anderem ja auch ein Max Zerwinski, ein Flo Hempel und so, dass die dann noch hätten einen weiteren Pfad zur WM gehabt. Ne?
Was ich mir auch irgendwie vorstellen könnte, wäre, dass man sich noch die besten 2-3 Spieler irgendwie von der Challenge Tour oder Development Tour holt, die es noch nicht über die Next Gen in die Super League geschafft haben, also aus dem gesamten Raum. Irgendwie im letzten Jahr hätte man dann Belmont und Unterbuchner vielleicht von der Challenge Tour mit dazu geholt, hätte denen noch die Einladung zur Super League gegeben und vielleicht gibt's ja auch noch so einen Last Chance Qualifier für 1 oder 2 Plätze oder sowas nochmal kurz vorher.
Ja, ich bin mal gespannt, worauf es hinausläuft. Sicher scheint aber zu sein, dass die Super League an sich wieder mit 24 Teilnehmern vonstatten geht. Aber eben 4 Plätze, ja, da wird die PDC Europe jetzt hoffentlich dann, eigentlich müsste man es vor Start der Next Gen machen, da hoffe ich drauf. Sie werden das früher oder später ganz sicher kommunizieren, werden dann sicherlich auch kommunizieren, wie viele Ligapässe verkauft wurden. Mein Stand ist, man ist schon deutlich über 200, also der Run drauf ist groß. Und das heißt natürlich, wahrscheinlich sehen wir den Liga-Modus, wenn da jetzt noch ein paar Anmeldungen dazukommen, auch häufiger als am ersten Wochenende. Das wird man ja so machen, dass ab 256 Teilnehmern der Liga-Modus zur Anwendung kommt.
Ansonsten gewinnt Fallon Sherrock die Modus Super Series Women's Week im Finale mit 4-3 gegen Lisa Ashton und besonders sticht ihr Leg gegen Lorraine Winstanley raus mit 112,73 Punkten, da nur 3 Legs, die gespielt worden sind. Aber das soweit jetzt noch zur Modus Super Series Women's Week, die stattgefunden hat. Und dann können wir jetzt hier auf das Jahreshighlight 2026 den Blick wagen, oder?
Und zwar der Samsener Storchencup. Denn wir werden dort den Live-Podcast haben am 26. März. Wir werden dort aber auch das Profiturnier kommentieren am 27. März. In der Wörmke Arena von Sabbenhausen. Der Samsener Storchencup mit 8 Wildcard-Spielern. Titelverteidiger Nino Pecht, Finn Kuziak, Roby John Rodriguez, Paul Krone, Dragutin Horvath, Florian Hempel, Max Zerwinski und Leon Weber ersetzt Christopher Tondas, der ja die Darts erstmal an den Nagel gehängt hat. Also das ist wirklich dann ein sehr, sehr passabler Ersatz. Sogar 2 Tourcard-Holder jetzt dort am Start. Ich freue mich sehr, sehr drauf. Es gibt ja dann am Samstag, den 28. März noch das Amateurturnier, wo dann auch die ganzen Legenden aus dem Vorjahr am Start sein werden. Was ein geiles Event, wirklich.
Ja, also wenn du dir die 8 Wildcards anschaust, ne, du hast 2 aktive Tourkarteninhaber, du hast 3 ehemalige Tourkarteninhaber, du hast Dragutin als mehrmaligen WM-Teilnehmer und schon häufigen Nachrücker auf der Pro Tour, dann hast du noch Finn Kuciak und Nino Pecht plus dann noch die ganzen Spieler, die es durch den Qualifier schaffen, und da auch beim Qualifier stehen ja auch einige Namen drauf, aktuell auf der Anmeldeliste, die das Hauptturnier dann am Ende schon bereichern würden. Ich freue mich wirklich, also ehrlich, ich freue mich sehr auf diese 3 Tage. Ich freue mich schon wieder sehr auf unseren Live-Podcast. Das wird toll. Auf das Pro-Turnier freue ich mich wirklich rein sportlich sehr. Also ich glaube, das kann richtig knallen, was wir dort sehen werden. Und dann freue ich mich auch echt noch auf den Samstag, auf die Stories vom Amateur-Turnier und einfach wieder diese Stimmung in der Halle, wenn dann da, ich sag mal, 2 Leute in 48er Schnitt spielen und dann irgendwo dort das Doppel getroffen wird und dann die Nonnen in der ersten Reihe mit dem ein oder anderen Atü auf dem Kessel da dann sich lautstark wieder bemerkbar machen. Also ja, wird schon gut.
Der Begriff Atü auf dem Kessel für Alkoholkonsum wurde halt für den Zustand, den die Leute dort hatten, erfunden, regelrecht. Also das wird wieder ein Eldorado des Wahnsinns. Samsener Storchencup 2026, und nach Sabbenhausen und Saudi-Arabien gehen wir jetzt nochmal ganz kurz auf das, was kommen wird.
Sportswashing vom Feinsten in Sabbenhausen.
Gehen wir jetzt nochmal auf das, was kommen wird. Ausnahmsweise ein fast freies Wochenende. Ganz freie Wochenenden gibt es im Darts nicht mehr, die da anstehen. Aber tatsächlich, kein größeres Turnier, kein mittelgroßes Turnier, kein European Tour. Das dauert noch ein bisschen. Die UK Open lassen auch noch auf sich warten. Winmar World Masters ist erst letztes Jahr nur Wochenende. Next Gen auch. Aber wir haben zumindest Asien-Tour, die ersten 4 Events, Samstag, Sonntag in Abu Dhabi. Wir haben die JDC Q-School, wir haben East Europe Qualifier 1 bis 4 in der Slowakei, wir haben weitere UK Open Qualifier, mal schauen, ob weitere Billard-Profis dort antreten werden, aber ja, man muss schon tief graben, um hier irgendwas zu finden am Wochenende.
Ja, es ist ein ruhiges Wochenende, aber die WM, ich meine, ja, hat schon lange gedauert in diesem Jahr, hat schon viele Geschichten geschrieben. Jetzt fängt es langsam an mit der World Series und jetzt ist auch okay, dass hier auch mal ein Wochenende ein bisschen weniger ist, und wir wissen es beide. Also dann kommt das World Masters, dann geht die Premier League los und die Players Championship Turniere, und ab dann ist man sowieso im Darts ja sowas schon von voll wieder im Trott drinne. Von daher ist das jetzt auch mal wirklich okay. Okay, wenn jetzt einmal ein bisschen weniger ist an einem Wochenende. Es läuft ja aktuell die Handball-Europameisterschaft, es laufen die Australian Open, also man wird ja jetzt auch am Sportprogramm nicht zu wenig bedient.
Und Borussia Mönchengladbach spielt gegen den VfB Stuttgart, wichtiges Match für mich am Sonntag, was ich gucken werde. Dann am Montag gibt es die Auslosung fürs Winmar World Masters, und wir können vielleicht ja auch sogar noch die Auslosung abwarten. Fällt mir gerade ein. Ich wollte gerade sagen, am Montag veröffentlichen wir die Vorschau. Müssen wir uns mal überlegen. Auf jeden Fall gibt es die Auslosung um 12 Uhr deutscher Zeit. Die PDC, das ist ziemlich verrückt, finde ich, macht in so einer Sportsbar, wo man auch die WM-Auslosung gemacht hat, ein riesiges Launch-Event mit Matt Porter vor Ort, Johnny Clayton, Rian van Veen und dann eben der Auslosung dort. Das hängt sicherlich mit Winmar zusammen irgendwie. Dann kommt Ende der kommenden Woche auf jeden Fall auch noch Next Gen Deep Dive exklusiv bei Patreon. Das ist der Plan. Also wir schauen mal drauf und werden dann jetzt noch zum letzten Mal die Frage der Woche nennen. Wird sich Jared Becker für den Samsener Storchencup für das Profiturnier qualifizieren? Nein, kleiner Spaß. Die Frage der Woche: Ist Michael van Gerven zurück, mit einem kleinen Zwinkersmiley?
Diskutiert gerne mit uns auf Instagram oder auch in den Spotify-Kommentaren, oder wenn euch das alles zu modern ist und die ganze Technik, dann schreibt uns gerne auch eine E-Mail an info@checkoutpodcast.de oder eine Postkarte. Du darfst jetzt gerne deine Privatadresse nennen, und diskutiert gerne mit uns. Vielen Dank fürs Zuhören in dieser pickepackevollen Folge, und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.
Ciao.